Zwei Monate Kack- und Sachgeschichten und es ist Zeit, ein kleines Fazit zu ziehen. Achtung, über 10.000 Zugriffe auf unsere Folgen bis jetzt. Ein Platz unter den Top 10 in den iTunes-Charts, Kategorie TV und Film, immer mal wieder sogar auf der 1, waren bei den gesamtdeutschen Podcast-Charts sogar schon unter den Top 30 und haben mittlerweile ja eine wirklich coole, wachsende Community, Hörer, Fans, Stammhörer, Menschen, die uns schreiben, die sagen, Mensch, kann ich mir anhören, was ihr da so macht, bitte mehr davon. Und ja, wir möchten einfach Danke sagen. Und weiter so. Und deswegen gibt's jetzt eine kleine Bonusfolge, mal abseits des normalen Kack- und Sachgeschäfts. Und zwar ein Real-Life-Thema, ein Reisebericht. Ja, ich möchte noch nicht zu viel verraten. Ich sag nur so viel. Da, wo ein alter Freund und ich zusammen hinreisen in dieser Folge, da brauchen wir einen Geigerzähler. Bis gleich.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Manche Leute fahren, um Urlaub zu machen, auf den Bauernhof. Manche fahren nach Malotze und besaufen sich. Deutsche Rentner fahren nach Thailand, um ihr Geld, /Sperma, anzulegen. Wir haben uns 2013 gedacht, wir fahren nach Tschernobyl. Wir, das sind, der Esel nennt sich immer zuerst meine Wenigkeit, Fred, und Andi.
Guten Abend.
Guten Abend.
Du wurdest schon vorgestellt, vielleicht erinnert sich der ein oder andere Hörer, du warst in unserer Folge Science Fiction im Alltag.
Richtig, genau.
Schon am Start.
Ja.
Du bist Programmierer.
Genau.
Und digitales Hausmädchen.
Jetzt beim dritten Anlauf klappt's ja, ne?
Ja, und das schneiden wir raus. Und du bist einer meiner Kumpels aus dem tiefen Baden-Württemberg.
Ja.
Und du bist 2013 auf die geniale Idee gekommen, nach Tschernobyl zu fahren. Wir machen heute eine eher ungewöhnliche Kack- und Sachfolge. Und zwar haben wir heute ein Real-Life-Thema, einen kleinen Reisebericht. Unsere Reise 2013 nach Tschernobyl. Du bist auf die Idee gekommen damals, erzähl doch mal.
Ja, genau.
Wie kommst du auf die Idee, uns in ein ehemaliges Atomausnahmegebiet zu schicken?
Gut, du kennst mich ja, ich habe eh nicht alle Tassen im Schrank, aber gut,
oh ja.
Wie jeden Sommer sitzt man dann, bevor der Urlaub losgeht, vorm Rechner und überlegt sich, wo könnte man dieses Jahr Urlaub machen? Ja, geht man nach Malle, geht man nach Thailand?
Nicht, dass wir das irgendwann getan hätten?
Nein, absolut nicht. Oder andere...
Also, ernsthaft?
Destination, ja.
Ja.
Genau. Also Google eingegeben, irgendwie abgefahrene Touristenorte. Mhm. Und irgendwie auf der ersten Seite kam dann natürlich gleich Sperrgebiet Tschernobyl in Ukraine, für alle, die es nicht wissen. Und ja, da habe ich mich dann ein bisschen eingelesen, bin auf eine etwas dubiose Homepage gestoßen, die relativ billig aussah. Also die hätte genauso gut von Mafiosis stammen können.
Wahrscheinlich nur komplett weiß mit
ja,
Text.
Ja, weißer Hintergrund, blaue Hyperlinks.
Times New Roman,
blaue Hyperlinks, rote Überschriften. Also so wie man sich Anfang der 90er eine Homepage in Erinnerung rufen kann, so sah diese Homepage aus. Bloß es war 2013, wie gesagt. Ja, habe einfach mal Kontakt aufgenommen mit den Leuten per E-Mail, waren sehr nette Leute, die auch freundlich Auskunft gegeben haben.
Auf Englisch hast du mit denen geschrieben.
Auf mittelmäßigen bis schlecht verständlichen Englisch, aber es hat gereicht, um eine PayPal-Zahlung über, ich weiß gar nicht mehr, was waren es, $500?
Wir waren zu dritt.
Wir waren insgesamt zu dritt, ja.
Ich glaube, ich meine, es waren pro Person rund 170, $180, oder?
Ja, ja, so um den Dreh.
Die wir im Voraus denen per PayPal zugeschickt haben und wir wussten nicht, ob wir dafür eine richtige Leistung kriegen. Wir waren schon ziemlich bescheuert.
Richtig, genau. Genau. Ja, und dann ging das ganze Papiergekrame los. Ne? Wir mussten Ausweise durchschicken schon mal, Ausweisnummern, Reisepassnummern und ähnliches.
Ich musste extra noch einen Reisepass ganz schnell beantragen für die Action.
Ich meine, im Eilverfahren war das sogar noch.
Genau,
ne?
Ja.
Ja.
Er musste gerade sich einen Rülps verstecken.
Ich bin noch
die Pause hört auch keiner unserer Hörer. Nein, es fällt nicht auf.
Du hättest ja ruhig überbrücken können, weißt du wie?
Ich schneide nichts. Gut, ich bin viel zu fein, um da irgendwas zu bearbeiten.
Ja.
Das geht alles so in die Welt raus, wie es aufgenommen wurde.
Wunderbar.
Erzähl weiter.
Ja, genau. Und dann, gut, vorbereitungstechnisch, was haben wir noch gemacht? Wir haben ein Apartment in Kiew gebucht für 2 Übernachtungen. Und genau, Zwischenstopp war in Ungarn eingeplant, da ich ja glücklicherweise noch ein kleines Häuschen in Budapest habe, wo wir einen entsprechenden Zwischenstopp einlegen
können. Das klingt, als ob du ein mega bonziger, geiler Typ wärst.
Bin ich doch auch.
So im Nebensatz, na, in Budapest habe ich auch ein kleines Häuschen. Und so kurze Erklärung, deine Familie kommt aus Ungarn.
Richtig, ja.
Und ich besitze ein kleines Häuschen, war in der Realität ein versoffener Nachbar in der Unterhose, der seinen eigenen Schnaps im Garten brennt, bei dem wir in der Abstellkammer oder in der Garage, so hat sich's angefühlt, übernachtet haben.
Ja. Ja, das hast du jetzt ziemlich treffend zusammengefasst.
Ja. Wir sind komplett auch mit dem Auto gefahren, die ganze Strecke.
Ja. Genau.
Ich glaube, deine Stoßdämpfer waren danach ein bisschen im Eimer.
Es hat überraschend gut gehalten, aber zu den Straßenverhältnissen würde ich gerne später noch
was sagen. Wir fassen ja nur zusammen.
Lass uns doch erstmal noch bei dem exquisiten Frühstück in Ungarn bleiben, dass du morgens um 5:30 vor Abfahrt Richtung Ukraine zu dir nehmen durftest.
Ja. Palinka. Palinka heißt so viel wie der widerlichste selbstgebrannte Schnaps, den du dir nur vorstellen kannst. Und der wahrscheinlich schlechteste Kaffee meines Lebens. Also kennst du diese Instant Nescafé-Plörre?
Mhm.
Dieses
mhm.
Granulat, das du mit heißem Wasser übergießt?
Ja.
Dieses Zeug ist der Hammer gegen das, was wir da in Ungarn getrunken haben. Ja, scheiß drauf, es kam auf den Schnaps an.
Richtig.
Genau, der Nachbar hat uns auf Ungarisch dabei übelst beschimpft, glaube ich. Ich weiß es nicht, ich kann kein Ungarisch, du kannst es.
Ja, er hat die ganze Zeit irgendwas von Nazis rumgeschrien und so.
mal ganz kurz so als kleiner linguistischer Ausflug. Was ist die schlimmste ungarische Beleidigung, die du kennst?
Ach du Scheiße. Ja, da gibt's so einiges. Darf ich das einfach
ja,
so sagen?
Ja, hau mal eine raus, kurz. Eine ausgesuchte.
Auf Ungarisch jetzt, oder?
Ja.
Okay. Was das sei, war cool, war ein Jahr dort.
Heißt so viel wie?
Ich wichse deiner verhurten Mutter ins Gesicht. So ungefähr, ja.
Also, wenn ihr das nächste Mal Penny an der Kasse steht und jemand drängelt sich vor, dann sagt ihr ihm.
Ja, Bossa Cyber Kulvania, das sagen die auch so ganz normal beim Einkaufen, wenn sich jemand vordrängelt zum Beispiel, die sagen das, die kennen da nichts, das ist so wie bei uns etwas scheiße.
Gut.
Also, um das mal in Relation zu setzen.
Ja. Ja, dann waren wir 1 oder 2 Nächte in Ungarn als Zwischenstopp in Budapest.
Genau.
Haben da mit irgendeinem US-amerikanischen Frauen-Football-Team gesoffen.
Nein, das waren hässliche britische Weiber.
Ja, egal. Ja, aber es war irgendein komischer Sport, den die gemacht haben. Ist ja auch egal. Und dann sind wir weitergefahren nach Kiew.
Genau.
In die ukrainische Hauptstadt.
Der Roadtrip Teil 2.
Das war übrigens kurz vor diesen Unruhen, ne, am Maidan-Platz mit Klitschko und Co.
Richtig, wir hatten Glück. Ich meine, im Herbst dann ging es los. Sommer davor waren wir da.
Wir waren echt einen Monat in Kiew, bevor es richtig heftig wurde. Wussten wir natürlich nicht, wie auch.
Ja. Also hatten wir wirklich Glück.
Wir sind schon echt geile Abenteurer, oder?
Das war richtig geil. Ja,
also
vor allem, wenn man dann losfährt, ja, und man ist noch diese westlichen Straßen gewohnt. Und auf einmal passierst du die Grenze, ja, wo du wirklich nochmal eine Grenzkontrolle hast, wo du dann auch nachweisen musst, dass du die Karre nicht gestohlen hast und so weiter und so fort. Und die ganzen Formalitäten mit Stempel in den Ausweis, in den Reisepass, ja, da waren wir bestimmt 2 Stunden an der Grenze.
Mhm. Und das war beim Ausreisen, wenig so, wie man gehört hat.
Ja, richtig, genau. Und wir sind ja extra morgens um 6 Uhr losgefahren. Ihr durftet dann noch ein kleines Nickerchen machen, nachdem ihr euch den Palinka zugute geführt habt. Ich durfte dann fahren entsprechend.
Ja, beim Rausfahren aus der Ausfahrt hast du dir noch eine schöne fette Macke in deinen Kia gemacht.
Oh ja.
Die dein Nachbar mit Gaffer, mit Panzertape fachmännisch abgeklebt hat.
Ja, das musste schnell gehen. Es hat funktioniert, ja. Und danach wurde es fachmännisch repariert, von daher.
Und dann ging es nach Ukraine.
Dann ging es in die Ukraine rein, ja. Also vergesst Straßenverhältnisse wie hier in Deutschland oder in Österreich oder gar Ungarn. Das sind traumhafte Straßenbedingungen. Die Reisewarnungen oder die Reisehinweise des Auswärtigen Amtes in Deutschland empfehlen dir, ich zitiere wortwörtlich, wenn ein vor dir fahrendes Fahrzeug plötzliche Lenkmanöver durchführt, solltest du dies am besten nachmachen, weil der Vordermann sehr wahrscheinlich einem sehr großen Schlagloch ausweicht.
Ja.
Und etwa 5 Kilometer hinter der Grenze kam ich zum ersten Mal in diese Situation, ja, dass irgendjemand vor mir ein ruckartiges Lenkmanöver vollzogen hat und ich reflexartig dem nachgefolgt bin, und auf einmal habe ich gesehen, wieso, da hat einfach ein Stück Straße gefehlt. Also es war kein Schlagloch mehr, sondern ja, da hat einfach nur ein Stück Straße links und rechts gefehlt und du musstest da extrem ausweichen, weil sonst wäre die Reise an der Stelle zu Ende gewesen. Also richtig brutale Straßenverhältnisse.
Wir Deutschen sind in Sachen Straßenautobahnen echt extrem verwöhnt.
Ja.
Das, also in der Ukraine, sehe ich auf dem Schlauch, Ungarn. In Ungarn waren die Straßen, oh, geht. Die Autobahnrastplätze sind ein bisschen asselig, aber sonst ist es echt fast wie bei uns.
Du hast halt den Vorteil, du hast Autobahn.
Du hast wenigstens Autobahn.
Ja.
In der Ukraine ist die Autobahn, so wie bei uns, die schlechteste Bundesstraße, die du kennst.
Kommt hin, ja. Ja. Genau. Also wir sind dann nach der Grenze, sind wir ja komplett Landstraße gefahren bis nach Kiew. Das waren, meine ich, noch 800 Kilometer von der Grenze bis nach Kiew. Und für die Strecke auf Landstraßen, inklusive riskanten Überholmanövern, Überholen von Pferdekutschen, überladenen LKWs, abgefuckten Trabis und was da sonst noch alles durch die Gegend fährt. Ich weiß nicht, 14 Stunden
länger.
Ungefähr?
Länger.
Wir waren also insgesamt länger. Wir hatten 3 Stunden in Ungarn. Und dann nochmal 12 bis 14 Stunden in der Ukraine, die wir gefahren sind.
Das war die Hölle.
Das war echt
brutal. Das war echt, also so geil der Trip auch war, so spannend das war, nie wieder mit dem Auto so eine Strecke
fahren. Das war echt anstrengend.
Nur noch fliegen,
ja,
ohne Scheiß.
Ja, das war echt anstrengend.
Und wenn mit dem Auto fahren, dann mit irgendeinem krassen Humvee, mit irgendeinem richtig heftigen Geländewagen und einem Kasten Bier hinten auf der Ladefläche.
Ja.
Sonst mache ich das nicht mehr mit.
Ja, aber auf jeden Fall, die Impressionen waren halt einzigartig. Ne? Also im Gegensatz zu Autobahnen, wo du halt einfach nur an den Städten vorbeifährst, führen diese Landstraßen teilweise ja dann auch durch die Städte und durch die Dörfer, die dann ausgeschildert sind. Und da steht erstmal kilometerweit kein Haus. Aber
Wir waren ja ganz in der Nähe der rumänischen Grenze. Ich meine,
auch, ja,
kann es sein, dass wir die Karpaten gesehen haben? Also dieses Waldgebiet, dieses Gebirge, in dem Dracula lebt?
Ja, der Karpatengürtel, das ist ja eine Bergkette, die umschließt Ungarn sozusagen. Und wir haben an der nördlichen Seite die Karpaten überquert. Ja, das ist die Bergkette, die weiter westlich oder östlich dann auch von Dracula
angeblich bewohnt wird. Ich hatte da schon ein bisschen Gänsehaut. Also ich bin echt ein Typ mit viel Fantasie und ich habe mir echt krasse Viecher davor vorgemalt, kann man das so sagen, ausgemalt, die in diesem Wald da hausten, aber
ja,
egal.
Ja, spannend war es auf jeden Fall.
Ja, auf dem Weg nach Kiew wurden wir dann auch natürlich von der Polizei angehalten.
Oh ja, die gute Polizei.
Es ist die Autobahn in Anführungszeichen in der Ukraine ist echt fies, denn ich habe es ja schon gesagt, ihr könnt euch die Autobahn vorstellen wie so eine abgefuckte Bundesstraße, die da durchläuft und du darfst da, wie schnell darfst du fahren? Die Leute fahren da halt auch 100, 120 so um den Dreh, ja, obwohl es die Straße nicht immer zulässt. Aber es kann auf dieser Straße sein, dass hin und wieder 2 abgefuckte kleine Häuschen am Straßenrand stehen und deswegen du offiziell für ungefähr 100 oder 200 Meter in der geschlossenen Ortschaft bist. Das wird aber gar nicht groß ausgeschildert.
Genau.
Da musst du dann natürlich langsamer fahren.
Richtig.
Und zwar da standen sie mit so Trabi-artigen Gefährten, die Cops, und haben uns mit einer Laserpistole abgeschossen, glaube ich.
Ja, genau, das kommt. Die hatten voll die Hightech-Technik, also die konnten mir dann auch auf der Videoaufzeichnung zeigen, wie schnell ich da gefahren bin.
Das Gerät war teurer als ihr Auto, als ihr Wagen?
Ja, deutlich, ja. Also ich weiß nicht, woher sie die Technik her hatten, aber sei es drum. Genau, als Ergänzung noch, es gibt teilweise Ortschaften, die bestehen aus 2 Ortsschildern und einem Wald zwischen diesen Ortsschildern. Ja, vielleicht irgendwo im Wald sitzt da noch einer im Holzhüttchen und wohnt da. Aber faktisch ist es so, du fährst durch eine Ortschaft 5 Kilometer weit, da zählt dann innerorts 60 Höchstgeschwindigkeit, aber du siehst niemanden. Du denkst dir dann irgendwann, habe ich das Ortsschild verpasst? Ja, bin ich mittlerweile draußen, darf ich Gas geben? Und irgendwann habe ich mir dann halt gedacht, leck mich am Arsch, ich gebe jetzt Gas, ich fahre jetzt wieder meine 110, 120. Ja, dann hat mich die Polizei rausgezogen. Und zwar mit einem ganz dezenten Wink, den man auch mal schnell übersehen kann. Mhm. Aber wenn man das macht, dann ist die Kacke ganz ordentlich am Dampfen.
Wir dachten, jetzt ist vorbei.
Ja.
Ich hab mich schon nackt nach vorne gebeugt in einem ukrainischen Gefängnis in der Dusche gesehen. Ohne Scheiß. Also ich habe reflexartig schon meinen Arsch zusammengezogen, weil ich Angst hatte, dass die Polizisten uns ficken.
Ja, das Witzige war ja...
Es ist schon ein bisschen rassistisch, oder, von mir, dass ich so denke, oder?
Ich würde es jetzt nicht rassistisch nennen, aber...
Menschliche Vorsicht.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allem das Witzige war ja, wir konnten ja kein Wort Ukrainisch, ne? Und wer hätte es gedacht, die Ukrainer können kein Wort ausländische Sprache.
Also auch kein Englisch.
Kein Englisch, kein Deutsch. Russisch hätte wahrscheinlich funktioniert, aber das kann auch keiner von uns. Also ging es so mit Händen und Füßen her. Die haben mich dann aus dem Fahrzeug gebeten und haben mich dann erstmal bei sich in die Karre setzen lassen. Da gibt es auch ein urgutes Foto von, wie der Fred mich da fotografiert hat.
Ja, ich habe nämlich ein Foto gemacht, wie du in dem Polizistentrabi gesessen bist. Sehr gut.
Und der hat mir versucht zu erklären, also wenn er jetzt mir einen Strafzettel ausstellt, dann muss er mir eine Strafe von, ich sag mal, umgerechnet 110 Euro abverlangen. Und dann haben wir noch gedacht, puh, das ist ja mal geil, ja. 110 Euro, in Deutschland wäre der Lappen weg. Von daher ist doch ganz gut gelaufen. Und ja, dann sagt er noch, ja, sollen wir jetzt so einen Strafzettel erstellen? Hm. Und das ist jetzt so das Zeichen gewesen, wenn man sich vorher im Internet ein bisschen erkundigt über die Landessitten. Hm. Das ist der Moment, wo der Polizist dich auffordert, ihn zu bestechen. Das ist wirklich so. Das ist die Aufforderung der Polizei. Willst du jetzt einen offiziellen Strafzettel oder willst du günstiger mit einer Bestechung davon kommen? Ja. Also habe ich ihm versucht zu erklären, ich biete ihm 20 Euro an. Habe ihm mit meiner Hand eine 2 gezeigt und habe gleichzeitig einen Geldbeutel gegriffen und einen 20-Euro-Schein rausgeholt.
Da zuckte das erste Mal der Gummiknüppel.
Ja,
die erste Ader fing schon an zu pulsieren am Polizisten.
Ja. Also ich glaube, irgendein Knüppel an ihm hat sicherlich gezuckt zu dem Zeitpunkt, ja. Auf jeden Fall hat er den 20er entgegengenommen, hat mir die Hand geschüttelt, hat mir sowas wie...
Achso, der hat die 20 genommen? Ich dachte, das wären zu wenig gewesen.
Nein, die 20 hat er genommen.
Ich dachte, du hättest 50 bezahlt oder so.
Nein, 20 Euro hat mich der Spaß gekostet. Mit 110 innerorts zu schnell. Also über 60 km/h bin ich zu schnell gewesen.
Geil.
Hat mich 20 Euro gekostet. Nein. Hammer.
Also du hast das ja hinterher uns dann auch im Auto natürlich groß und breit erzählt und wir haben schallend gelacht darüber.
Ja.
Wo es ja echt so abgefuckt ist. Der hatte schon so ein paar Begriffe drauf, weil die das bestimmt öfter haben, dass die ausländische Touris abzocken. Straf und Protokoll.
Straf und Protokoll.
War das nicht sogar so, dass der eine richtige Tabelle dabei hatte?
Ja,
dass er dir eine ausgedruckte Tabelle gezeigt hat, wie viel es mit Protokoll kostet und wie viel Straf ohne Protokoll kostet.
Nee, also ohne Protokoll ist reine Verhandlungssache.
Ja.
Da musst du halt ein bisschen rausblicken lassen, dass du ein armer Schlucker bist und keine Kohle hast. Sonst melken dich die Polizisten an der Stelle. Also die sind ja auch nicht dumm. Aber ich glaube mal, mit 20 Euro habe ich denen ein guten Wochenverdienst beschert. Und die waren auch super freundlich. Also an der Stelle nochmal angemerkt.
Business as usual.
Ja, die waren auch hoch erfreut, dass sie mal einen Deutschen abziehen konnten wahrscheinlich. Und ich fand es auch ein Highlight, mal endlich einen Polizisten zu bestechen.
Win-win-Situation. So.
Absolut.
Er hat ein bisschen Bestechung bekommen. Wir hatten eine spannende Erfahrung und 20 Euro haben jetzt unserer Urlaubskasse nicht so wahnsinnig wehgetan.
Richtig, ja.
Kann man machen. Sind die Ukraine nicht eines der Länder mit der krassesten Korruption?
Ich meine ja. Wenn du das so erlebst, wenn du das miterlebst, das war ja nicht die einzigste Kontrolle, die wir hatten. Später wurden wir auf der Rückfahrt nochmal...
Sollen wir das jetzt schon erzählen? Wir wurden auf dem Rückweg auch wieder von der Polizei angehalten.
Ja, aber die haben mich abgezogen, die Schweine.
Und weswegen nochmal?
Durchgezogene Linie haben wir überfahren. Und das hat mich... Ich glaube, an der Stelle hat es mich 50 Euro gekostet. Dem habe ich auch erst mal 20 angeboten. Dann hat er gesagt, so braucht man gar nicht erst anzufangen. Du gibst mir jetzt 50 Euro. Also der war nicht so freundlich wie der andere Polizist weiter im Inneren. Ja. Mhm.
Du hättest ihm sagen sollen, dass du seine Mutter an...
Ja, das hätte ich ihm sagen sollen. Das Problem ist, da waren wir schon kurz vor der ungarischen Grenze und das ist ja früher alles ungarisches Hoheitsgebiet gewesen vor dem Ersten Weltkrieg. Die verstehen alle noch Ungarisch. Ja, die haben ungarische Vorfahren. Mhm. Die sprechen teilweise noch Ungarisch. Das heißt, mit so einem Satz lande ich da Im Knast.
Oder du musst einen Huni hinlegen.
Oder ich muss einen Huni hinlegen, ja.
Hast du irgendwas hier, mit dem man eine Bierflasche aufmachen kann an deinem Schreibtisch?
Nimm den Tisch an sich. Gut. Würde ich mal sagen.
Scheiße.
Wäre ja nicht das erste Mal. Hast du nicht ein Feuerzeug?
Das geht nicht so richtig hier, Kante. Nee, das geht nicht. Oh. Warte, ich mach's mit dem Popschutz. Gut.
Ja, Studiotechnik für das, was sie gemacht wurde.
Sehr gut.
Wunderbar. Prost. Ja, also das noch zur Bestechung auf der Rückfahrt. Also man muss auch Glück haben, an welchen Polizisten man an der Stelle gerät. Also es waren aber auch die einzigsten zwei Erfahrungen innerhalb von 3 Tagen.
Ja. Dann waren wir in Kiew.
Abends, ja, sind wir angekommen. Ja,
also ich finde, zu Kiew müssen wir jetzt nicht so viel sagen. Ist eine beeindruckende Stadt.
Ja.
Es gibt schönere, es gibt hässlichere. Ist halt wie jede Großstadt so ein Ort der Gegensätze. Es gibt Orte, die unglaublich luxuriös sind. Es gibt richtig abgefuckte Orte. Komm mal lieber zur Sache, zu Tschernobyl, oder?
Ja, wir können auch vielleicht kurz eine Anekdote zu der tiefstgelegensten U-Bahn-Station verlieren, so als witziger Side-Fact.
Als Fun-Fact.
Als Fun-Fact, genau. In der Ukraine, in Kiew, gibt es die tiefstgelegenste U-Bahn-Station auf der Welt. Die ist im Berg drin. Also man muss sich vorstellen, die U-Bahn überquert einen Fluss, oberirdisch. Und an der Seite vom Fluss ragt ein Berg hinaus. Und der Zug fährt einfach geradeaus in den Berg hinein. Und ungefähr in der Mitte von dem Berg ist dann die U-Bahn-Station, wo sie früher als Waffenlager umrüsten konnten, wenn es zum Ernstfall gekommen wäre.
Hieß die auch nicht irgendwas mit Arsenal? Arsenalnia.
Arsenalnia oder sowas. Arsenalnia, ja, genau, in Richtung. Genau.
Tiefste U-Bahn-Station der Welt. Das wird schon irre. Du fährst auf einer Rolltreppe runter, die nicht mehr enden will. Die ist ewig.
Du hast nach oben und nach unten geguckt und hast das Ende nicht gesehen.
Ja.
Ne?
Und ja, nee, so übel war es jetzt auch wieder nicht.
Ah, doch.
Aber es war schon sehr lang.
Ja.
Und du kommst dann unten an und denkst, du bist da. Bist dann in einem unglaublich geilen Zwischenraum mit so fast schon barockartig wirkenden Aufbauten, links und rechts neben dir, so ein Kuppelraum, und gehst um die Ecke und musst nochmal eine Rolltreppe, die so groß ist wie die erste, nochmal runterfahren. Ich glaube, du bist rund 100 Meter in der Tiefe, in der Erde.
Ja, ich meine auch so ungefähr, genau.
Ja.
Genau. Also allein die Rolltreppenfahrt hat ja irgendwie 5 Minuten gedauert.
Ja.
Also
ja.
Es war echt ein krasses Erlebnis, ne? Ja, aber mehr brauchen wir zu Kiew eigentlich auch nicht zu sagen. Also Maidan,
Ist mit Sicherheit eine tolle, interessante Stadt, aber wir waren nicht da, um Kiew zu sehen, sondern wir waren da, um uns verstrahlen zu lassen.
Richtig.
Und deswegen sind wir alle früh morgens aufgestanden, waren schon wahnsinnig nervös auch ein bisschen und haben uns dann mit so ein paar Typen, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie zwielichtig waren, das waren sie nicht, aber sie wirken jetzt auch nicht wie professionelle Reiseveranstalter, sondern die wirken halt eher wie so ein paar Jungs, die durch Zufall so eine Erlaubnis bekommen haben, solche Touren durchzuführen. Und die haben uns dann in so einen Bus gesteckt. Wir waren mit lauter englischsprachigen Ausländern zusammen, hauptsächlich Amis, glaube ich, oder?
Ja, Amerikaner und Australier war dabei.
Das war so eine Reisegruppe von 8 bis 10 Leuten, oder?
Ja.
Kann das sein?
Ja, wir waren mit so einem kleinen Bus unterwegs. Also
genau,
mit Transporter.
Mit einem kleinen Bus fuhren wir dann von Kiew aus, 2 Stunden ungefähr.
Maximal,
mit dem Wagen.
Eher weniger, ne?
Bis zwei Stunden fuhren wir dann raus aufs Land. Tja, und dann standen wir da plötzlich vor einer Grenze, vor einem großen Zaun.
Vor dem ersten Checkpoint, ne?
Vor dem ersten Checkpoint, vor der Sperrzone.
Ja. Genau. Also man muss sich das vorstellen, du fährst aus Kiew raus und je weiter du in Richtung dieser Sperrzone fährst, umso weniger Autos kommen dir entgegen, Bis du dann irgendwann auf die Straße abbiegst und dann kommt dir irgendwie gar kein Auto mehr entgegen und du bist auf einmal ganz allein auf weiter Strecke. Und du fährst bestimmt nochmal 10 Kilometer auf dieser Straße ganz allein und dann auf einmal kommt dieser Checkpoint aus dem Nichts, ja. Und man muss sich vorstellen, militärisch bewachter Durchgangsposten mit Schranken, mit Häuschen, mit Hütten, mit Soldaten uniformiert. Ich weiß nicht, bewaffnet waren sie, glaube ich, jetzt nicht, aber sie waren Militärangehörige. Fotografie verboten, also das volle Programm, und da standen wir dann erstmal, durften aussteigen, durften alles fotografieren, außer alles, was in Blickrichtung des Checkpoints fällt. Ein Warnschild durfte ich da fotografieren, dass wir
ein ziemlich cooles Warnschild mit so einem riesengroßen atomare Strahlung Zeichen.
Das
war so ein bisschen wie bei Fallout.
Ja.
Aber hier, bevor wir jetzt in die Sperrzone betreten, erstmal ganz allgemein zu Tschernobyl, nochmal so eine Zusammenfassung. Wir haben ja 30. 30. Geburtstag der Katastrophe.
Ja.
Ja, was ist damals passiert? Im Jahre 88 war es im April.
86.
Quark. Ja, genau. 2016, 30 Jahre zurück.
Ja.
Im Jahre 1986 im April war das, 30. Geburtstag deswegen, gab es eine Katastrophe, einen Super-GAU in Tschernobyl in der Ukraine. Das Atomkraftwerk, es gab eine Havarie, es gab eine Kernschmelze. Es gab eine Riesenexplosion. Das Ding ist buchstäblich wohl damals in die Luft geflogen und hat ein riesengroßes Gebiet dort in der nördlichen Ukraine verstrahlt.
Das hast du schön zusammengefasst.
Das habe ich schön zusammengefasst.
Da brauche ich gar nichts hinzuzufügen. Ja, also nicht nur, klar, Ukraine wurde verstrahlt, die Strahlenwerte wurden auch, erhöhte Strahlenwerte wurden ja auch in Deutschland, in Schweden und so weiter gemessen. So hat man ja dann auch in der Außenwelt außerhalb des Eisernen Vorhangs damals von der Havarie erfahren. Weil die Sowjetunion hat natürlich erstmal versucht, das Ganze zu vertuschen.
Ja, ja. Das ist ja, das finde ich eines der interessantesten Dinge. Das ist lange Zeit überhaupt gar nicht an die Öffentlichkeit gekommen.
Nee, nee.
Das hat Tage, ich glaube sogar Wochen gedauert, also, bis wir in Deutschland hier davon erfahren
haben.
Also
in Deutschland hat es ein paar Tage gedauert.
Ja.
Und die letzten, die davon erfahren haben, waren die Leute, die evakuiert wurden, ironischerweise.
Ach, ja.
Also die wurden evakuiert, aber um eine Panik zu verhindern, hat man halt gesagt, okay, man sagt denen jetzt nicht, was los ist, sondern man bringt die einfach mal weg. Ich weiß jetzt nicht, was man den Leuten erzählt hat, aber ich denke mal auch, ein Teil konnten sich schon denken, was da passiert ist.
Kennst du Ranga Yogeshwar?
Ja.
Der Physiker, der im Fernsehen auftritt, Quarks und Co. und so weiter, der Inder.
Ja.
Der, ja.
Hätte ich jetzt vom Namen her
der nicht vermutet. Der Physiker Inder.
Ja.
Super Typ.
Ja.
Der ist berühmt geworden durch Tschernobyl. Das war sein Durchbruch praktisch.
Klingt makaber. Hat der damals sozusagen dem Otto Normalverbraucher erklärt, was da passiert ist? Oder?
Ja, jein. Also er war der Erste, der das vorhergesagt hat.
Okay.
Also die haben das erfahren, dass es dort diese Katastrophe gab. Und das muss man sich erstmal vorstellen. Den Leuten war damals vor Tschernobyl gar nicht bewusst, dass Atomkraftwerke gefährlich sein können. Das war dem Otto-Normalverbraucher damals nicht wirklich klar.
Okay.
Damals dachten viele Leute noch, dass es eine saubere Energie ist. Und das Ding ist hochgeflogen und Ranga Yogeshwar hat dann so ein paar Berechnungen angestellt und so. Da gibt es eine ganz interessante Anekdote. Er war selbst gerade in einem Flugzeug und ist irgendwo hingeflogen und hat das ein bisschen durchgerechnet und ist dann auf die Idee gekommen, da kommt was auf uns zu. Sprich, auch in Deutschland könnten wir mit dem atomaren Fallout, mit den Partikeln, die da runterkommen, Probleme haben.
Okay.
Und er hat die Öffentlichkeit davor gewarnt und er war der Erste. Mhm. Er war der Erste, der das vorhergesagt hat und auf die Idee gekommen ist, hey, vielleicht sollten wir in Deutschland ein paar Tage oder Wochen unsere Kinder nicht auf den Spielplatz lassen.
Spannend.
Und keinen Salat essen.
Okay.
Es ist ja bis heute so, dass du in gewissen Teilen Deutschlands keine Wildschweine essen darfst, weil die sehr viel von dem verstrahlten Zeug aufnehmen oder aufgenommen haben.
Okay.
Kranker Scheiß.
Ja, sehr klar.
Aber dazu, wir kommen zu dieser Geschichte mit Fallout und so weiter später noch. Da haben wir auch noch ein paar interessante Facts.
Ja, ja. Vielleicht erzählen wir noch mal kurz.
Komm du vielleicht noch mal kurz mit den Fakten rüber, Größe der Sperrzone und so weiter. Du hast dir das noch mal angeguckt.
Die Sperrzone ist ja sozusagen gewachsen. Man hatte ja auch keine Ahnung, wie sich sowas jetzt verhält. Ne? Also man hat halt angefangen, erstmal das Gebiet ums Kernkraftwerk zu evakuieren. Dazu gehört dann natürlich auch die Stadt Pripyat. Mittlerweile auch bekannt aus diversen Computerspielen beispielsweise.
Die Horrorstadt.
Die Horrorstadt, die Geisterstadt. Also wirklich eine ausgestorbene Stadt, die wir auch explizit besichtigt haben. Dazu dann später
haben wir auch noch,
mehr. Und dann hat man halt gesehen, okay, die Strahlung breitet sich immer weiter aus. Wir müssen immer mehr Leute evakuieren. Und das hat sich dann über mehrere Tage gezogen, bis am Ende dann wirklich 200 oder über 200 Dörfer mit über 350.000 Menschen evakuiert waren. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da wurden einfach mal kurz 200 Ortschaften platt gemacht oder leer zurückgelassen, evakuiert und ja, zum Sperrgebiet erklärt. Wir reden hier jetzt konkret von etwa 4.300 Quadratkilometern. Das ist etwa ein Umkreis von 30 Kilometer rund um den havarierten Reaktor rum.
Nee, warte, war es nicht Radius 30 Kilometer? Es war Radius 30 ja. Kilometer, meine ich, also ein Durchmesser von 60 Kilometern.
Ja, genau, Radius, Entschuldigung, ja.
Kranker Shit.
Ja. Ja, genau. Und mittlerweile ist die Sperrzone, ähnlich wie man das auch von Fukushima kennt, wenn man sich ein bisschen damit befasst, in mehrere Zonen eingeteilt. Also es gibt aktuell den 30-Kilometer-Gürtel, der dann entsprechend, Radius 30 Kilometer, du hast recht, ja, Radius 30 Kilometer. Der erste Checkpoint bei der 30-Kilometer-Grenze zur allgemeinen Sperrzone, da kommst du dann nur noch mit einer Sondererlaubnis rein. Und dann gibt es nochmal die 10-Kilometer-Sperrzone direkt um den Reaktor herum. Da liegt auch noch Pripyat drin.
Den inneren Kern.
Die innere Sperrzone, da brauchst du nochmal eine separate Genehmigung, um da reinzukommen. Das ist ja ähnlich wie bei Fukushima, wo du auch diese Abstufung hast, gelbe Zone, rote Zone und absolute Sperrzone, wo du auch im Zweifel relativ schnell gegrillt wirst, wenn du da dir Zutritt verschaffst.
Das hast du schön gesagt.
Ja. Ja.
Ja, was, genau. Was erzählen wir denn jetzt zuerst?
Jetzt erster Checkpoint haben wir passiert. Der
Checkpoint, genau. Diese Militärs, die da saßen, waren übrigens die... Ich glaube, ich habe noch nie Soldaten gesehen, die so schlecht in Form waren. Das waren echt so zwei, drei Fettsäcke, so die halb am Einpennen waren, die da Karten gespielt haben, die da rumgesessen sind. Es war halt echt so wie im Fernsehen, in so einem US-Film, wenn man russische Soldaten zeigt. Also die waren zu Also wenn wir gesagt hätten, ey, wir rennen jetzt da rein, die hätten uns wahrscheinlich nicht aufhalten können.
Gut, prinzipiell, ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass eine Regierung ihre Top-Soldaten an einen radioaktiv verseuchten Checkpoint am Rande einer Sperrzone platziert. Also das müssen schon irgendwelche Idioten sein, die entweder keinen Bock auf ihren Job gehabt haben oder einfach... vielleicht sich auch freiwillig gemeldet haben, weil sie gesagt haben, ich brauche die Kohle, aber ich will nichts dafür machen.
Also sind wir mal ehrlich, da an der Sperrzone, so cool wir das jetzt hier, so spannend, wie wir das jetzt hier versuchen rüberzubringen, da geht halt gar nichts.
Da ist tote Hose.
Das ist echt tote Hose.
Also wenn man nicht lebensmüde ist, dann fährt man da ja auch nicht freiwillig.
Stellt euch echt den langweiligsten Ort, den ihr kennt, vor, echt so das ist der Eintritt zur Sperrzone, Tschernobyl.
Ja.
Das war schon aufregend für uns.
War schon aufregend und langwierig, bis die ganzen Unterlagen mal durchgecheckt waren und jeder einzelne da abgenickt wurde. Ja, ging bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde verloren.
Ne? Ja. Und dann sind wir da reingefahren in die Sperrzone.
Ja. Weißt du noch, was das erste war, was du gesehen hattest da drin? Hast du noch so eine bestimmte Erinnerung, was so das erste war, was du bewusst wahrgenommen hast im Checkpoint? Nach dem Checkpoint?
Einfach eine langweilige Landstraße.
Weißt du, was ich als erstes gesehen habe?
Was
denn? Eine Horde Wildpferde.
Stimmt, wir haben Pferde gesehen.
Das erste, was ich gesehen habe, war eine Horde freier Wildpferde, die da einfach Gras gefressen haben. Und ich dachte, what the fuck, hier sind Tiere? Ja, ich hatte ein komplett anderes Bild von diesem Sperrgebiet. Ich dachte, jetzt kommt auf einmal riesige Bäume, vielleicht tote Vögel auf dem Boden, gelbe Wolken fliegen durch die Gegend, irgendwelche Zombies reißen mir den Kopf ab oder ähnliches.
Ich hatte schon erwartet, den dreiäugigen Fisch von Springfield zu sehen und riesige Ameisen-Aliens, aber nein, eigentlich war es total idyllisch.
Ja. Und man muss sagen, die Straßen waren so gut ausgebaut innerhalb dieser Sperrzone.
Besser als der Rest der Straßen.
Wie nirgendwo sonst in der Ukraine. Und das hat auch einen guten Grund, ne? Wie uns der Reiseführer erklärt hat, falls jetzt irgendwie noch mal was mit dem Reaktor sein sollte, der ja noch nach wie vor Reststrahlung hat, dann muss die Infrastruktur außenherum so gut sein, dass schnell Einsatzkräfte wieder zusammengezogen und dahin gebracht werden können. Deswegen wird da die Infrastruktur deutlich besser instand gehalten als außerhalb der Sperrzone. Eigentlich echt
Lass uns über die Geisterstadt Pripyat erst später sprechen. Lass uns zuerst mal zum Inner Core kommen, zum inneren Kern, zum Reaktor.
Bevor wir zum Inner Core kommen, sind wir ja erst durch Tschernobyl durch. Die Ortschaft.
Stimmt, genau.
Also, die liegt im Äußeren.
Das Ganze ist ja benannt nach der Ortschaft Tschernobyl selbst.
Ja.
Die allerdings eher eine kleinere Ortschaft ist, die eigentlich eher eine untergeordnete Rolle spielt. Also der Name Tschernobyl ist weltbekannt, aber die Ortschaft Tschernobyl selbst ist ziemlich langweilig. Ja.
Ja, wobei man muss dazu sagen, obwohl die Ortschaft innerhalb der Sperrzone liegt, leben da mehrere tausend Menschen.
Da leben immer noch Menschen.
Da leben die Arbeiter unter anderem, die immer noch in dem Atomkraftwerk arbeiten.
Es arbeiten mehrere tausend Menschen, aber dort leben, dort wirklich wohnen,
also in
tut nur noch eine kleine Handvoll Menschen.
Ja, wobei Tschernobyl war schon noch eine gepflegte Ortschaft mit ein paar Plattenbauten, also jetzt klar nicht die paar tausend Mal vielleicht übertrieben, aber einige hundert sind es definitiv, die da noch wohnen.
Und die Ortschaft Tschernobyl wirkte jetzt auch nicht wie eine Geisterstadt, sondern stellt euch einfach vor, eine kleine Stadt an einem Sonntag.
Ja.
Stellt euch vor, einen Sonntag, an dem es heiß ist und die Leute sind faul und bleiben lieber zu Hause. So war das.
Genau, inklusive einer Bushaltestelle, die dich im Zweifel auch in die nächste Ortschaft außerhalb der Sperrzone bringt, um nochmal Einkäufe zu tätigen.
Gab es da eine funktionierende Buslinie?
Ja, da gab es eine Buslinie.
Das habe ich gar nicht mehr
auf der Pfanne. Das hat der Guide gesagt. Echt? Also da fährt er irgendwie morgens ein Bus und abends ein Bus. Da kannst du morgens dann irgendwie in die nächste Stadt gehen, wenn du zum Arzt musst oder zum Supermarkt oder zum Rädle oder so. Und am Abend bringt er dich wieder zurück. Also es ist jetzt...
Also es hat mich auch total geflasht. Da läuft das ganz normale Leben einfach weiter.
Brutal.
In der Sperrzone von Tschernobyl.
Ja.
Und jetzt fragen vielleicht viele Hörer, ja, die sind alle verstrahlt, die mutieren doch alle, nach 2 Tagen gehst du drauf, die sterben. Nein, die sterben nicht. Nein. Wir haben Borscht gegessen. Richtig. In einem kleinen Restaurant in Tschernobyl.
Für Interessierte, es gibt ein Hotel in Tschernobyl.
Wo man übernachten kann, ja.
Da darfst du übernachten. Also stellt euch jetzt kein Luxushotel und kein Luxusrestaurant vor. Es kam eher vor wie so eine Kantine einer Arbeiterfabrik aus Sowjetunion-Zeiten.
Ja, Jugendherberge-Style.
Ja, absolut. Also wirklich ganz einfach gehalten. Aber es gab, um es mal zusammenzufassen, Gastronomie in Tschernobyl, ja. Und zwar nicht nur ausgelegt für uns, sondern auch für Arbeiter, die da mittags hingehen, um da mal schnell was zu essen oder zu trinken und sich im Zweifel auch da abends mal volllaufen lassen oder wie auch immer.
Cool.
Ganz wichtig an der Stelle, man hat uns auch gesagt, alle Lebensmittel, die wir da verzehren, werden außerhalb der Sperrzone angeliefert.
Also Gemüse und Kram und so weiter, der dort wächst, darfst du nicht essen. Wieso? Dazu kommen wir auch noch später. Das ist nämlich wirklich spannend. Mit dem Fallout und der Strahlung und was da eigentlich so gefährlich dran ist. Die Menschen, die dort arbeiten, die leben dort natürlich nicht. Wenn du dort wirklich lebst und wenn du dort übernachtest, dann hast du ein Problem. Denn dann wirst du auf Dauer verstrahlt. Die Leute, die da noch leben, und das ist wirklich nur noch eine kleine Handvoll, das sind alte Menschen. Wieso? Die wollen nicht weg, die wollen lieber sterben, als da wegzugehen, auf gut Deutsch. Und das wären sie auch, aber bei alten Menschen ist es nicht so schlimm, verstrahlt zu werden. Sollen wir ganz kurz vielleicht erklären, nur ganz kurz zusammengefasst, was atomare Strahlung macht, wieso das so gefährlich ist?
Darfst du gerne machen, ja.
Atomare Strahlung ist Gamma-Strahlung, das ist eine harte, also hochenergetische Strahlung im elektromagnetischen Spektrum. Und... das Problem ist, dass diese Strahlen, das könnt ihr euch vorstellen, wie so kleine Böppel, die ganz schnell durch die Gegend fliegen. Das ist jetzt echt ultra laienhaft erklärt, aber stellt euch die elektromagnetische Strahlung vor wie so kleine Klumpen Energie, die sehr, sehr schnell durch die Gegend fliegen. Und wenn die durch deinen Körper durchfliegen, dann kann es manchmal sein, dass die einzelnen Teile deiner DNA rausschießen. Also der Mensch hat ja einen biologischen Bauplan, die DNA, die man kennt, ne, mit dieser Doppelhelix. Und die Gammastrahlung schießt da einzelne Teile raus. Wenn das nur mit einem passiert, ist das kein Problem. Der Körper kann das alles regenerieren. Wenn das mit 2 passiert und 3 und so weiter, ist das kein Problem. Aber du kommst irgendwann an eine Grenze, wo deine DNA Schäden nimmt und wo dein Erbgut verpfuscht ist, auf gut Deutsch. Und das zieht dann die Strahlenkrankheit nach sich. Dir wird schlecht, du musst kotzen, du scheißt dich ein und stirbst.
Ja.
Qualvoll.
Je nach Dosierung.
Ja, stirbst sehr, sehr, sehr qualvoll über einen längeren Zeitraum.
Ja. Das Heimtückische an der Strahlung ist ja, du kannst sie weder riechen, noch sehen, noch erfühlen, sondern...
Ich dachte immer, die leuchtet so grellgrün, wie bei den Simpsons.
Dachte ich auch, aber da war irgendwie gar nichts, als wir da in der Sperrzone waren. Also selbst auf den Fotos, die ich gemacht habe, ist gar kein Grünstich oder sonst was zu erkennen.
Schade eigentlich.
Keine Flecken drauf.
Also völlig unsichtbar, keine Chance, das zu erkennen.
Ja. Ja, schade. Und das macht es natürlich als eine relativ unberechenbare Geschichte auch, ja. Also wir waren ja dann auch mit einem Geigerzähler ausgestattet, um die Strahlung zu messen, speziell von Gegenständen, um auch herauszufinden, sollten wir irgendwas anfassen dürfen oder nicht. Wobei uns speziell geraten wurde, also alles um die Straßen herum ist ja dekontaminiert worden damals. aber man sollte sich nicht hinter die Absperrungen von Straßen wagen, man sollte nicht mit der Vegetation in Berührung treten.
Auf keinen Fall irgendwas essen. Ja. Wir sollten uns auch langärmlich kleiden und mit langen Hosen. Genau.
Lange Hose, langärmelige Oberteile.
Damit nichts an uns hängen bleibt. Wir sollten uns auch nicht irgendwo hinsetzen oder hinlegen.
Richtig.
Ja. Und da kommen wir nämlich jetzt zum Kern der Geschichte. Strahlung und so weiter. Wir waren nämlich am Reaktor. Wir standen direkt...
Oh, jetzt machst du aber einen kleinen Sprung, ne?
Ja, aber ich muss den gerade machen. Wir kommen dazu gleich noch. Nur noch kurz zur Erklärung der Strahlung.
Ja, okay.
Was vielen nicht so bewusst ist...
Du hast gerade den Höhepunkt des ganzen Reiseberichts vorweggenommen. Wollte ich nur noch
Das ist geil. Das ist jetzt ein Teaser. Wir waren beim Reaktor. Dazu kommen wir in 10 Minuten.
Ja, okay.
Hammer.
Okay.
Hammer-Teaser.
Ja, das war richtig geil. Leute, ihr müsst dranbleiben.
Ja, ihr müsst dranbleiben.
Absolut.
Nach dieser kleinen Werbepause.
Und nicht vorspulen.
Ja.
Weil es sind nicht 10 Minuten, sondern nur 2. Vielleicht.
Ja. Okay. Ich hab mir bei der Folge keine Notizen gemacht, deswegen ist die Reihenfolge ein bisschen random, aber ich versau's gerade.
Alles gut. Ich würde noch kurz ein paar Facts zu Chernobyl loswerden.
Gut, dann verkleide also, ich kurz meinen Ding.
Nicht Facts, sondern eher Impressionen. Mhm. Oder wolltest du noch was zu Radioaktivität sagen? Was ich ganz witzig fand, was in den Ostblockstaaten ja wohl gang und gäbe ist, sind diese Ortswappen, aber in Form von Schildern. Das heißt, du hast ein ganz normales Ortsschild und dann hast du so eine Skulptur oder irgendwas, sowas wie ein Maskottchen der Stadt, ja, wo du die einzelnen Dörfer identifizieren kannst. Und bei Tschernobyl war das eben entsprechend sozusagen die wissenschaftliche Symbolik, ja, dass man die Atome beherrschen kann. Ja, also du hattest dieses Radioaktivzeichen in dem Stadtwappen drin und diese wie heißt das, diese kreisenden Elektronen oder was, ja, waren symbolisiert und natürlich das Atomkraftwerk auf dem Stadtwappen, ja.
Also ich finde das mega geil.
Richtig krass, ne? Und dann stehst du sozusagen davor, ja, die Leute damals natürlich, Atomkraft und schafft Arbeitsplätze und so weiter. Und wir stellen uns jetzt dahin und sagen, ja, guck mal, die Leute damals, die wussten halt echt nicht, was Sache ist, ne? Hm. Oder die konnten sich das gar nicht vorstellen, was das für eine Gefahr ist, um dann nochmal drauf zu sprechen zu kommen. Und
also nur kurz zur Erklärung, wenn jetzt Grüne zuhören, ich finde es natürlich nicht geil, was in Tschernobyl passiert ist. Nee. Aber ich finde es geil, dass die gesagt haben, ey, wir haben ein Atomkraftwerk in der Stadt, machen wir das ins Stadtwappen rein, fuck off.
Das ist echt die Ironie des Schicksals, ja. Also es ist wirklich traurig, was da passiert ist und wir sind da auch nicht hingegangen, um uns irgendwie da dran aufzugeilen. Oh,
ein bisschen schon. Terrorismus.
Aber ich muss sagen, also die Impression, die wir da mitgenommen haben, um da ein bisschen das Ende vorwegzunehmen, hat mir eine komplett andere Einstellung gegenüber Atomenergie im Allgemeinen gebracht. Also ich bin mittlerweile ein großer Gegner der Atomkraft, weil man sieht einfach, wenn einmal was schief geht, ist es eine unkontrollierbare Kraft, die Natur und die Umgebung und im Zweifel ganze Länder auf Jahrzehnte oder auf Generationen hinweg extrem schädigen kann, ja. Irreparabel schädigen kann.
Und unbewohnbar macht,
ja. Mhm. Genau. Also, ja, auf jeden Fall krasse Erfahrungen, ja, und das einfach mal auch mit dem eigenen Auge zu sehen, was da jetzt wirklich die Realität ist, was in diesen Gebieten abgeht, das war eigentlich mein Interesse, meine Intention damals bei dem Trip. Natürlich auch, klar, ein bisschen Fotografien machen, Fotos schießen.
Wir wollten einfach hinterher, wenn wir zurück sind, angeben. Tschernobyl.
Ich meine, wer kann das schon von sich behaupten? Mhm. Ne?
Die meisten denken, das wäre ultra gefährlich, dahin zu gehen. Aber es ist eigentlich relativ easy.
Ja.
Also die Chance, dass dir in Kiew irgendwer die Handtasche klaut, ist tausendmal höher, als dass du mit irgendwelchen Atomschäden da aus Tschernobyl zurückkommst.
Definitiv, ja.
Denn 30 Jahre danach ist die Strahlung schon wirklich sehr stark abgeklungen. Dort leben, wie gesagt, darf man nicht. Es sei denn, man ist über 80.
Ja, es wird geduldet von der Regierung.
Es wird geduldet, aber die Leute, die da wohnen, ich weiß nicht, ob sie es wissen, aber die haben sowieso nicht mehr sehr viel lange zu leben.
Ja.
Weil sie, wie gesagt, auch sehr alt sind. Von daher ist es eigentlich Wurst, um es mal so zu sagen. Wie wir dort leben, darf man nicht, sollte man nicht tun. Da kann definitiv Langzeitschäden davon bekommen. Wenn man so wie wir als Touristen da mal einen Nachmittag reinfährt, ist das aber überhaupt kein Problem. Ganz im Gegenteil. Es gibt viele Leute, die dort arbeiten und die jeden Tag dort mehrere Stunden reinfahren.
Ja.
Die haben dann auch einen richtigen Strahlenausweis und das wird kontrolliert und die dürfen nur eine gewisse Zeit dort drin verbringen. Kommen wir jetzt endlich zum Reaktor.
Also gut.
Ich habe...
Ich,
Also als wir diesen Tschernobyl-Trip gebucht haben, du hast es am Anfang schon gesagt, das war so ein bisschen halbseiden, die Website von denen und so. Und also wir hatten da keinen Prospekt oder so. Wir haben keinen Flyer gekriegt oder irgendwas. Das war echt so digitaler Handschlag, so ein paar E-Mails gewechselt und Geld überwiesen. Und deswegen wussten wir nicht so genau, was das Programm beinhaltet. Und Andi, du hattest mit ihm ja den E-Mail-Kontakt, ja, mit dem Typen. Ja. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst war. Mir war es nicht bewusst, also dass wir direkt an den Reaktor ranfahren.
Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir direkt, also wirklich hautnah an dem Reaktor stehen werden. Also hautnah, man muss da wirklich sagen, Luftlinie, was waren es? 10 Meter? 20 Meter? Mehr ja, nicht?
Nee, doch. Es waren schon 30, 40 Meter, aber das war trotzdem ziemlich okay, oft. Okay, wir haben den Reaktor aus der Ferne gesehen, als wir hingelaufen sind.
Ja, und wir dachten schon, das ist jetzt das Nächste, was gehen ja, wird.
Wir haben den gesehen, so Luftlinie, keine Ahnung, 500 Meter, das ja, ist ein Riesending, das siehst du schon aus der Ferne.
Ja.
Und das, da war echt, also ich hatte echt schon ein bisschen Gänsehaut.
Das war schon und gespenstisch.
Wir dachten, okay, das war jetzt der Reaktor und jetzt fahren wir wieder heim.
Genau.
Das hätten wir schon cool gefunden.
Und dann,
Fahren wir da direkt hin.
Fahren wir da vorbei an dem Verwaltungsgebäude. Ja, und da machen die Leute gerade Mittagspause. Erinnerst du dich?
Ja.
Wir sind an dem Verwaltungsgebäude, so ein Bürogebäude neben dem Reaktor, also vielleicht Luftlinie auch 300 Meter vom Reaktor entfernt, hat gerade sozusagen klassisch über den Simpsons die Mittagspause geläutet und da sind die Leute rausgekommen und haben sich an den See gesetzt und haben Lunchboxen gefuttert und haben ihre Brötchenstücke in diesen Fluss, in diesen, der neben dem Reaktor fließt. Ich meine, der Fluss heißt auch Pripyat.
Warte mal ganz kurz. Alter, dein Pausenpfeifen-Sound gerade war der Hammer. Mach das nochmal. Ja, gerade war es besser.
Ja, jetzt kann ich nicht mehr.
Das war wie bei Fred Feuerstein im Intro.
Ja, siehst du mal. Ja?
Sorry, ich habe dich unterbrochen. Die Mitarbeiter waren da am Fluss und die haben Wälze gefüttert im Fluss.
Ja, und zwar, weißt du noch, wie riesig die waren?
Also,
die waren mutiert. Die waren mutiert. Ja. Die waren definitiv mutiert.
Also Wälze sind ja schon recht, Wälze, weiß nicht, ob ihr das vor Augen habt, im Englischen Catfish, die haben an der Seite, haben die so wirklich wie so Katzenhaare, so halt Tentakel. So, ja. Tentakel ist ein scheiß Wort. Die haben Flossen, links und rechts, oder? An der Schnauze so Fäden, die weggehen, ja, wie so Flossen.
Ja.
Wälze. Und die sind schon, das sind von Natur aus schon recht große Fische. Aber die Wälze, die wir da gesehen haben, die waren so groß wie Haie. Shit.
Ja, die waren
riesig. Oder ist das nur unsere Erinnerung, die uns tut?
Nein, ich habe das fotografiert. Ich habe die Fotos. Das ist,
wir waren schon ungewöhnlich groß.
Unglaublich groß, ja. Und da bist du auch ein bisschen mit den Mitarbeitern da kurz ins Gespräch gekommen. Ein, zwei Sätze, die konnten ja auch keinen... Obwohl, die konnten Englisch, weil die mussten sich ja auch mit den internationalen Behörden im Zweifel wahrscheinlich austauschen, mit den Reaktoren. Also auf Englisch ging das schon. Und ich meine, dass der eine, die gefragt hat, ja, die sind schon ein bisschen groß, ne? Und die sagten, ja, die sind groß und haben halt gelacht und haben die mit Brötchen gefüttert. Weißt du, wie ich meine?
Das ist so, die ukrainische aus dem Maul des einen Wels guckte noch so ein zappelter Arm des Kraftwerkbesitzers raus.
Ja, ich meine, also klar, wenn man im Atomkraftwerk arbeitet, das haveriert ist, dann füttert man halt in der Mittagspause auch mutierte Fische. Also
das ist jetzt schon echt abgefahren.
Ja.
Stell dir vor, du arbeitest in scheiß Tschernobyl.
Das war echt krass.
Und fütterst in deiner Mittagspause mutierte Fische.
Ich dachte, da ist alles ausgestorben. Ja, ich dachte, da sind vielleicht ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber da, als da diese Pause eingeläutet wurde und da strömt Dutzende Leute
Leben.
aus dem Verwaltungsgebäude
raus. Was vielen Leuten nicht bewusst ist, Tschernobyl, bei dieser Katastrophe von Tschernobyl ist nicht das ganze Kraftwerk kaputt gegangen, sondern das war nur einer der Reaktoren.
Wie viele sind da?
Waren es vier insgesamt?
Vier mit der Option auf weitere vier?
Ja. Und einer, diese Katastrophe fand in einem der Reaktoren statt.
Ja.
War es die zwei? Nagelt mich nicht drauf fest, weiß ich nicht mehr genau. Einer der Reaktoren war das.
Ja.
Und nur wenige Wochen oder ich glaube sogar Tage nach der Katastrophe war das Kraftwerk wieder ganz normal am Netz und das läuft bis heute. Das Kraftwerk Tschernobyl ist ganz normal im Betrieb.
Ja, die anderen Reaktoren laufen noch oder werden abgewickelt. Witzigerweise, einen Reaktor hatten sie ja gerade im Bau, als die Katastrophe passiert ist.
Mhm.
Den Bau haben sie dann natürlich eingestellt, aber die Kräne, die Baukräne, die stehen da noch weiter und du siehst halt richtig, zu welchem Baustadium damals der Reaktor fertiggestellt war. Ja?
Du kannst das auch nicht einfach ausmachen, das ging halt auch nicht.
Richtig, ja.
Denn wenn das Kraftwerk Tschernobyl ausgemacht würde, dann hätte die nördliche Ukraine und halb Weißrussland keinen Strom.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, ist so.
Ja. Genau, also, Entschuldigung, wenn man einen sicheren Job haben will, dann bewirbt man sich im Kernkraftwerk Tschernobyl, weil diese mit der Abwicklung des Reaktors noch mehrere hundert Jahre die, beschäftigt.
Ja, und das Kraftwerk Tschernobyl ist bis heute, ich glaube, unter den 10 größten Atomkraftwerken der Welt immer noch. Das ist riesig.
Was du nicht alles weißt.
Geil, oder?
Ja. Okay,
muss
aber
ich
lass
hinterher mal auf Wikipedia nachgucken, ob es auch wirklich stimmt.
Ja, ansonsten musst du es rausschneiden. aber guck doch mal, jetzt lass uns noch mal über den Reaktor an sich sprechen.
Oh,
ja? Wir fahren da ja vor und steigen aus dem Bus und stehen wirklich 30, 40 Meter, meinst du, waren es? Stehst du vor dem Reaktor, ja, da ist noch so ein episches Denkmal in so einer Art Kreisverkehr mit so einem Wendekreis aufgestellt, wo dann nochmal den Helden der ersten Stunde gedacht ist, die da die Katastrophe versucht haben, nochmal abzuwenden und ähnliches. Feuerwehrleute, Liquidatoren.
Es gab Feuerwehrleute, sogenannte Liquidatoren und Freiwillige, ja, die direkt nach dem Strahlungsleck da reingegangen sind,
ja,
und die Schutt vom Dach weggeräumt haben und versucht haben, das zu reparieren. Und die sind alle innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen gestorben, weil die so eine heftige Strahlendosis abbekommen
Großteil,
haben.
Großteil, ja, genau. Ja, also richtige Helden, muss man sagen. Ne?
Allerdings, aber das ist ja jetzt schon eine philosophische Frage, ob das Helden sind. Also es sind Helden, ohne Scheiß. Aber in dem Moment, wo die das gemacht haben, wussten die meisten nicht, wie gefährlich das ist.
Oh, und weiß
das
ich
ist
nicht.
Der, das ist das Fiese.
Weiß ich nicht.
Ja, also ich meine, dass der Guide uns das auch erzählt hat.
Okay.
Dass viele von den Leuten, die da gearbeitet haben, dass es denen verschwiegen wurde. Mhm. Die wussten nicht, dass sie 2 Tage später sterben werden an der Strahlendosis.
Sein. Kann auch sein. Das habe ich jetzt nicht so mitgekriegt.
Aber ein paar wussten es, glaube ich.
Gut, es gibt definitiv Denkmäler zu ihnen.
Ja, heftiger Scheiß, definitiv.
Also nicht nur das, direkt vom Reaktor, auch in Tschernobyl gab es Dutzende Denkmäler, auch zu den verlassenen Dörfern. Das überspringen wir jetzt einfach, bleiben wir beim Reaktor. Also du stehst da davor. Und ihr kennt diese Bilder ja aus dem Fernseher, wo dieser Schornstein, dieser rot-weiße Schornstein in den Himmel ragt und dieser offene Reaktor da steht und auf einmal stehst du 30 Meter davor. Ja. Also ein gespenstisches Feeling, ja. Und du siehst eben auch diesen Sarkophag, den sie ja damals gebaut haben, um die Strahlung abzuschirmen aus dem Reaktor. Den siehst du, der ist halb zerfallen, der stürzt ja in sich zusammen. Und die bauen jetzt direkt daneben einen topmodernen neuen Sarkophag, den sie dann auf Schienen auf den aktuellen drüber fahren werden.
Also Sarkophag, das ist einfach nur ein riesengroßes Gestell, das ist nur eine riesige Hülle aus Metall und Blei, die über den Reaktor drüber geschoben wird, um den noch stärker abzuschirmen.
Ja.
Die Strahlung.
Ja, weil der aktuelle, der wird irgendwann zusammenkrachen, demnächst, also in den nächsten 10 Jahren oder was. Und wenn das zusammenkracht und du hast keinen Sarkophag, um das nochmal so zu betonen, drüber gefahren bis zu dem Zeitpunkt, dann wirbelt es natürlich die ganze Strahlung wieder auf.
Mhm.
Ne? Also allein durch den Staub wirbelt
es. Es wirbelt nicht die Strahlung auf, es wirbelt
Staub.
Die verstrahlten Teilchen auf.
Ja, natürlich.
Da kommen wir jetzt zum Pudelskern. Fallout, Strahlung und so weiter. Als ich da davor stand, dachte ich mir, junger Vater, wie kann ich denn hier 50 Meter vor dem Reaktor stehen und nicht sterben? Ich hatte echt ein bisschen Schiss. Und also ich hatte mich natürlich schon im Vorfeld der Reise da ein bisschen mit auseinandergesetzt und wusste das auch schon so ein bisschen. Es wurde von dem Guide dann auch nochmal so eine halb gut in schlechtem Englisch erklärt.
Ja.
Die Strahlung, die der Reaktor selbst aussendet, ist nicht das Problem. Das Problem sind die strahlenden Teilchen, die aus dem Reaktor rauskommen. Ich muss dazu mal kurz ein bisschen weiter ausholen. Was vielen nicht bewusst ist, atomare Strahlung geht nicht unendlich weit, sondern wird von Luft tatsächlich relativ schnell absorbiert.
Mhm.
Das Beste, oder sagen wir es so, der effektivste Schutz vor atomarer Strahlung ist Entfernung. Wenn du einen Reaktor hast und der strahlt, und du gehst von dem Reaktor 40, 50 Meter weg, bist du eigentlich schon in den meisten Fällen komplett safe.
Ja.
Diese 30, 40 Meter, hier ist noch irgendwo ein Handy an.
Das war deins.
War das meins?
Ja.
Das ist auch verstrahlt. wenn du 40 Meter vom Reaktor weggehst, bist du safe. Denn die Luft, die zwischen dir und dem Reaktor ist, die reicht aus, um das zu absorbieren, die Strahlung aufzunehmen und zu verstreuen.
Mhm.
Ja.
Ja.
Das ist nicht das Problem. Das Problem sind die Teilchen, die aus dem Reaktor rausfliegen. Wenn so ein Reaktor explodiert, und meistens geht eine Kernschmelze leider mit einer kleinen oder großen Explosion einher, dann werden dort Staubpartikel, kleine Metallteile und viel, viel mehr in die Atmosphäre rausgeschossen,
ja,
die dann herunterregnen. Und das ist der Fallout, ja, der Auswurf. Klingt so ein bisschen wie ein Raucher beim Husten, ist ähnlich eklig. Denn jetzt stellt euch mal vor, ihr habt diese Millionen, Milliarden kleiner Staubpartikel, die überall rumfliegen und die vom Wind dann auch noch verteilt werden. Und plötzlich habt ihr Folgendes: Ihr habt nicht einen großen Reaktor, sondern ihr habt Millionen ganz kleine Reaktoren. Denn diese ganzen Teilchen, die dort rumfliegen, die strahlen weiter. Diese strahlenden Staubpartikel, die sammeln sich auf Äpfeln in der Umgebung, auf Rüben, auf dem Gras, auf euch, wenn ihr dort steht. Ihr nehmt sie auf und schluckt sie und habt sie dann in euch.
Ja.
Das ist der Shit.
Das Schlimmste.
War das einigermaßen verständlich
das
erklärt?
Das hast du wunderbar erklärt.
Geiler Typ!
Das hast du richtig gut
gemacht. Jetzt lehne ich mich erstmal zurück und trinke mein Bier leer. Viel Spaß beim Rest Prost. Des Podcasts, Andi.
Prost. Ja, was halt ganz kritisch wird, ist, wenn diese Teilchen es irgendwie auch schaffen, ins Erdreich einzudringen. Weil dann kannst du nicht einfach nur die Erde abtragen, um diese Strahlung loszuwerden, sondern dann hast du ein dauerhaftes Problem, weil die Teilchen, die verstrahlten Teilchen, die werden dann durch die Vegetation aufgenommen, durch die Flora. Und manifestiert sich dann dauerhaft
Grundwasser.
Ja, auch Grundwasser, genau. Also es manifestiert sich dann auf längere Zeit und dann wirst du diese kontaminierten Gebiete auch nicht mehr dekontaminiert kriegen, sondern dann bleibt ja eigentlich nur noch die Zeit zu warten, bis die Teile zerfallen. Ne?
Dieser Typ, unser Guide, hatte einen kleinen Geigerzähler dabei.
Ja.
Das war übrigens nicht so ein großes, schweres Gerät, wie man das aus alten Schulfilmen kennt, sondern das war so ein total stylisches, kleines, ich glaube, orangefarbenes Plastikding. Ja. Sah fast aus wie so ein Schrittzähler, den er dann überall hinhalten konnte und hat uns dann die Strahlung gezeigt, wie viel Millisievert das hatte. Kannst du dich noch daran erinnern, wo die krasseste Strahlung gemessen wurde?
Also ich meine, es waren Mikrosievert, die wir überhaupt
gemessen haben. Genau, Mikrosievert.
Also das Größte, was wir irgendwo mal gemessen haben, waren, meine ich, so 13, 20 Mikrosievert.
Weißt du noch, wo das war? Was das
war? Es gab diverse Orte, also einmal an dem Kindergarten.
Nee, es gab was ganz Konkretes. Die krasseste Strahlung gemessen wurde, und das war 2-3 Mal im Verlaufe dieses Trips, in kleinen Löchern unten, wo Ameisen rauskamen.
Ja, ja,
Ameisenhöhlen.
Ja, ja. Und zwar riesige Ameisen. Also vergiss die Ameisen, die waren groß.
Die waren schon größer als die deutschen. Aber wir wissen nicht genau, ob das jetzt eine ukrainische Ameisenspezies war oder ob das von der Strahlung kam.
Also,
die waren schon ungewöhnlich groß, stimmt.
Ja, ja. Genauso, ich meine, wenn wir schon große Fische gesehen haben, dann liegt die Annahme nicht weit, dass auch die Ameisen irgendwie mit der Strahlung mutiert sind.
Wie du gerade gesagt hast, Vegetation und so,
ja,
da kann sich das sehr gut absetzen, ja, die Strahlung bzw. die verstrahlten Partikel. Genau, die am stärksten verstrahlten Stellen waren immer so moosbewachsene Stellen oder kleine Ameisenhügel.
Richtig, genau. Also sowas sollte man auf jeden Fall meiden, wenn man mal in Strahlengebiete gelangen sollte.
Machen wir eine kurze Pause.
Können wir gerne machen.
Und reden danach weiter über Pripyat, die Geisterstadt.
Die Geisterstadt.
Ja.
Ich habe jetzt alles mal nachgeredet, was du so sagst.
Cool. Probier das mal, wenn ich im Sprachverlauf bin.
Probier das
zu
mal.
Zu spät. Nein, das muss schneller kommen. Gut. Wir machen kurz Pause und es geht hier gleich weiter in exakt 20 Sekunden oder mehr.
Nächstes Wochenende haben wir unser jährliches Manöver. Simpson, aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung als Nukleartechniker, kommen Sie auf ein Atom-U-Boot.
Nukular. Das Wort heißt Nukular.
Wir sind zurück aus der Pause, haben kurz gecheckt, ob wir verstrahlt sind, ob wir irgendwelche redundanten Körperteile ausgebildet haben, aber es sieht ganz gut aus, oder?
Leider ja.
Leider ja. So ein dritter Arm, der lassen wir das lieber. Ja, genau. Wir haben ein neues Getränk geholt. Wir sind jetzt umgestiegen von Bier auf Bacardi Cola, oder? Was ist das für eine Plörre,
ja,
die wir da
Bacardi
trinken?
Cola,
also
ja.
Prost.
Zum Wohl. Ich trinke das ja normalerweise nicht, aber für meine Gäste.
Bevor jetzt wieder die Mails und Hörerfeedback kommen, ja, bei den Kack- und Sachgeschichten, die besaufen sich immer während ihren Podcasts. Dazu kann ich nur eins sagen. Ja, das stimmt. Nein, also das ist im Rahmen des Feierabendbiers, das wir hier konsumieren. Besaufen tun wir uns eigentlich immer erst hinterher, nach den Folgen.
Richtig.
Deswegen sind die auch immer so beschissen geschnitten, beziehungsweise gar nicht geschnitten. Das ist natürlich alles praktisch live, hier live on tape. Wir schneiden nur irgendwas raus aus den Aufnahmen, wenn irgendwas wirklich völlig aus dem Ruder havariert.
Körpergeräusche.
Genau, die diverse Körpergeräusche oder...
Ansonsten nichts?
Nee, das ist das Einzige. Ja.
Ja,
Wo waren wir stehen geblieben?
Pripyat. Die Fahrt weiter nach Pripyat vom Berg.
Zuerst mal, Pripyat, was ist denn das überhaupt?
Ja, Pripyat, das ist muss man sich vorstellen, eine Modellstadt. 1970 gegründet erst, also eine extrem junge Stadt. Die wurde sozusagen nicht mal 20 Jahre alt, da ist sie auch schon wieder untergegangen. Eine Modellstadt, extra erschaffen im Umkreis von 3 Kilometern vom Reaktor rum.
Was meinst du denn mit Modellstadt? Das klingt jetzt so ein bisschen, als wäre das Spielzeug.
Ja, also Modellstadt im Sinne von, die Stadtplaner haben gesagt, okay, wenn mit unserem heutigen Wissen und unserem Know-how, wenn wir jetzt nochmal von Grund auf eine Stadt bauen würden, dann würden wir das genauso tun wie in Pripyat. Also mit so typisch pseudomoderner sowjetischer Architektur, funktionalen Gebäuden, epischen Plätzen, großen Alleenstraßen. Also
die meisten Dörfer und Städte in Europa, eigentlich in fast allen Teilen der Welt, sind ja Jahrhunderte alt und entstanden im Prinzip aus mittelalterlichen Siedlungen. Deswegen haben wir auch in deutschen Städten oft diese kleinen, verwinkelten, total abgefuckt geplanten Straßen. Die sind halt noch aus dem Mittelalter, vom Grundriss her.
Ja.
Aber hier hat man extra für die Arbeiter dieses Reaktors eine Stadt hingestellt in den 70ern. Buff. Einfach aus dem Nichts aufgebaut.
Genau. Also man muss sich vorstellen, für 30.000 bis 40.000 Menschen hat man da eine Stadt aus dem Boden gestampft. Das sind primär für die Arbeiter und dessen Familien. Die wurden
deren Familien, so viel Zeit muss sein.
Richtig, genau. Also die wurden dahin verfrachtet oder die durften da dann eine Wohnung beziehen. Mhm. Und die haben in einer so gesehen topmodernen Stadt gewohnt, ja, die extra nur für sie erschaffen wurde.
Ich glaube, das war ziemlich cool damals dort zu leben. Denke ich auch,
ja. Also es
muss Atomkraft war ja damals der Shit. Die Leute dachten, das ist die Energie der fucking Zukunft.
Ja. Und so, also keine alten Gebäude, ne, alles topmodern.
Für die damalige Zeit
entsprechend frisch gebaut gewesen. Also es muss schon ein Privileg gewesen sein, dort zu wohnen und arbeiten zu dürfen.
So, und was passierte, als der Reaktor in Tschernobyl havarierte? Die haben die ganze Stadt innerhalb kürzester Zeit evakuiert.
Richtig, genau. Also da wurden dann Busse aus dem gesamten Land, Stadtbusse oder Überlandbusse zusammengezogen und die wurden dann in Reihe geparkt sozusagen auf dem Platz oder in der Stadt und dann durfte jeder gucken, dass er in den Bus steigt und wegfährt. Also die hatten keine Zeit, um einen Koffer zu packen oder mal schnell irgendwie was mitzunehmen, sondern
dann die durften dann nur mitnehmen, was sie tragen konnten.
Ja, da ging es relativ schnell dann auch zur Sache.
Also das muss schon ziemlich krank gewesen sein. Also das war wohl damals so, das hat auch der Guide, glaube ich, erzählt, dass an ein paar Tagen in Kiew zum Beispiel keine Busse mehr gefahren sind, weil alle Busse in Pripyat waren, um bei dieser Evakuierung zu helfen.
Ja, genau.
Du wohnst da und du kriegst plötzlich die Meldung, okay, das Atomkraftwerk ist fucked, vor ein paar Tagen, denn die haben das erst mit ein paar Tagen Verspätung rausgelassen. Die haben ja immer noch die Hoffnung gehabt, dass die das gefixt kriegen.
Ja.
Aber typisch eben sowjetische Regierung, sozialistischer Staat, Probleme schön unter den Teppich kehren. Ein paar Tage nach dem Unglück hieß es, okay, alle raus. Da steht ein Bus, nimm, was du tragen kannst und verpiss dich.
Richtig.
Ja. Und diese Stadt wurde innerhalb von ein paar Tagen komplett leer gemacht und die wurde dann, wie das eben so ist, von Plünderern heimgesucht.
Genau. Ja? Ja, wobei das kam erst etwas später, also die wurde erstmal als Geisterstadt zurückgelassen, wurde dann ironischerweise von den Liquidatoren,
also den Menschen, die beim Fixen des Reaktors in den ersten Stunden und Tagen geholfen haben.
Die wurden dann teilweise untergebracht und was ganz Witziges, das Schwimmbad war noch bis Mitte der 90er in Betrieb. als Freizeiteinrichtung für die Liquidatoren. Das muss man sich mal vorstellen. Also die haben da dann tagsüber den radioaktiven Schutt weggeräumt und abends, was machen wir? Komm, wir gehen eine Runde schwimmen. Einfach mal im Pripyat in dieser Geisterstadt nochmal eine Runde im Swimmingpool eine Runde drehen.
Ich möchte nochmal kurz auf diese Plünderung zurückkommen. Also noch Jahrzehnte nach dem Unglück sind da regelmäßig Plünderungen in dieser Stadt passiert. Also da sind Leute einfach hingegangen und haben die leerstehenden Häuser leergeräumt.
Ja.
Und daraus ergab sich ein großes Problem. Es sind noch Jahrzehnte nach dem Unglück überall auf Flohmärkten, auf irgendwelchen Märkten, wo gebrauchte Möbel verkauft werden und so weiter, Lagerverkäufen, sind radioaktiv verseuchte Möbel und Erbstücke und Gegenstände und Radiogeräte und so weiter verkauft worden. Die Strahlung wurde im ganzen Land verteilt.
Ja, ist ein ernsthaftes Problem auch. Also da sind dann auch viele Leute an Krebs oder Leukämie oder an ähnlichen Strahlenkrankheiten oder Folgeschäden von Strahlenkrankheiten erkrankt. Und es ist ein ernsthaftes Problem. Also die haben auch wirklich alles mitgenommen, was nicht festbetoniert ist. Ja, angefangen von Kabeln aus den Wänden über Möbelstücke, Erbschaftsstücke und Ähnlichem bis hin zu Fenstern und Gläsern und also alles, was nicht hieb- und stichfest war, wurde einfach mitgenommen.
Stell dir vor, du kaufst dir einen Schrank beim Flohmarkt oder ein Radio und ein Jahr später kriegst du Krebs.
Ja.
Und du weißt nicht, wieso.
Ja.
Also ich meine, ich glaube nicht, dass viele, denen das passiert ist, gesagt haben, das Möbelstück, das ich bei dem Flohmarkt gekauft habe, das kommt bestimmt aus Tschernobyl. Deswegen gibt es eine ganz große Dunkelziffer an Opfern, die indirekt dadurch geschädigt wurden.
Ja, ein sehr interessanter Punkt, ja.
Der Schrank des Todes. Pripyat.
Pripyat, ja.
Wir sind da reingefahren in unserem kleinen Transporter und ich poste auch mal ein paar Bilder davon unter die Episode, unter diese Folge auf unsere Webseite und bei Facebook laden wir auch ein paar hoch. Guckt euch das mal an.
Also das ist gespenstisch. Ja. Ja. Du fährst wieder an diesem symbolischen Ortsschild, diesem Stadtwappenschild vorbei. Ja, hochmodern gehalten mit dem Gründungsjahr 1970 drunter geschrieben. Und auf gut Deutsch bist du damals früher durch eine wunderbare breite Straße in diese Stadt hineingefahren und mittlerweile ist das ein zugewucherter Waldweg.
Ja, du siehst da gar nichts mehr davon. Also man kennt ja diese Bilder aus I Am Legend zum Beispiel hier, der Zombie-Film mit Will Smith. Da denke ich immer sofort daran, diese verlassene Stadt, diese Großstädte, die seit Jahrzehnten verlassen sind, ja, wo alles zugewachsen ist,
ja,
und die Pflanzen schon anfangen aus der Straße rauszuwuchern.
Ein sehr guter Vergleich.
So sah das aus.
Ich finde, der Zustand im Pripyat war nochmal dramatischer als der in I Am Legend.
Weil es einfach noch viel krasser zugewuchert ist.
Ja,
also
ja, genau,
du bist da drin gestanden und du dachtest, du bist im Wald, aber richtig, du warst tatsächlich mitten in einer Großstadt, weil alles so krass zugewuchert ist.
Und ironischerweise standest du im Zweifel auf der Hauptstraße, ja, einer vierspurigen Straße, von der jetzt nur noch eine Breite, eine Fahrzeugbreite vorhanden ist, weil der Rest komplett verwuchert ist, ja, also richtig krass. Und du fährst durch diese eine Straße in die Stadt rein und bist dann auf diesem zentralen Platz gewesen, ja, und du hast auf der linken Seite ein Hotelgebäude mit 10, 15 Stockwerken noch stehen, auf der anderen Seite hast du die Stadthalle stehen und du steigst da aus und eigentlich stehst du im Wald, praktisch gesehen, ja, der teilweise halt noch betoniert ist vom Boden her, ja, und es herrscht eine unglaubliche gespenstische Stille. Also du hörst keine Vögel zwitschern, du hörst nichts außer den Wind, der dir um die Ohren bläst im Zweifel, und es war's.
Mhm.
Du bist da ganz alleine und du weißt, dass du da ganz alleine bist im Umkreis, weil da ist sonst niemand, das ist eine Geisterstadt. Ja, und dann
höchstens vielleicht andere Gruppen, so wie uns,
ja,
aber da haben wir sehr wenig davon gesehen.
Wir waren die einzigste Gruppe zu dem Zeitpunkt im Pripyat.
Also ich weiß nicht, wie es jetzt 3 Jahre später ist, aber ich glaube nicht, dass der Tourismus da so stark zugenommen hat, weil das ist schon etwas unheimlich. Das ist schon so eine Reise, die nicht jeder plant, außer Vögel.
Vor allem aufgrund der politischen Situation in der Ukraine.
Jetzt erst recht, will da keiner mehr hin.
Dass das eher ruhig zugeht da jetzt. Wobei die Regierung ja geplant hat, die Touristenzahlen drastisch zu steigern, weil das ja auch eine nicht unbedeutende Einnahmequelle ist, um beispielsweise den Reaktor weiter zu sichern für die Zukunft. Hm. Also es ist auch geplant als Einnahmequelle, als weitere. Ja, genau, aber wo waren wir jetzt stehen geblieben? Du stehst da...
Pripyat, dieser große Platz.
Du stehst da an diesem Platz, ja, und es ist unbeschreiblich, hm. diese Stille. Und dann sagt der Guide, so, und jetzt dürft ihr euch frei bewegen, ihr dürft in jedes Gebäude reingehen, ihr dürft machen, was ihr wollt, passt auf, dort, wo Holzböden sind, dass ihr nicht durchkracht, weil das schon modrig sein könnte, und wir treffen uns sozusagen in einer Stunde wieder exakt hier.
Also, als wir die ersten Infos für diese Reise bekommen haben, für die Tschernobyl-Tour, standen ganz viele Warnhinweise drin und dies darf man nicht und jenes darf man nicht. Aber als wir tatsächlich dann da waren, unser Guide hat uns schon Anweisungen gegeben, aber im Prinzip durften wir uns frei bewegen. Der stand dann da und hat eine Kippe geraucht, sich mit dem Busfahrer unterhalten, beziehungsweise es war ja kein richtiger Bus, es war so ein Kleintransporter. Ja. Und wir durften eigentlich machen, was wir wollten. Wir hatten eine ewig Freizeit, durften rumlaufen, Fotos machen und waren auf uns selbst gestellt.
Ja, unglaubliche Fotos.
Also von der Sicherheit her sehr fragwürdig. Wir fanden es cool.
Wir waren aber auch alt genug, um zu wissen, was wir tun und was wir lieber lassen.
Machen wir das?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben uns jetzt auch nicht in jedes Gebäude reingetraut. Mhm. Also teilweise der Zustand dieser Gebäude, muss man sich vorstellen, ist heruntergekommen und einsturzgefährdet irgendwo einzustufen.
Ja, die haben uns natürlich schon zu den Gebäuden hingefahren, wo sie wahrscheinlich wissen, dass die einigermaßen noch klar gehen.
Ja, wobei an der einen Stelle beispielsweise bin ich auch durch den Boden gekracht.
Ernsthaft?
Ja, da waren wir in der Sporthalle und die hatten diesen Holzboden, diesen Parkettboden ausgelegt. Mhm. Und da bin ich an der einen Stelle, war es so modrig, dass ich einmal durchgekracht bin.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Bis zur Wade sozusagen. Echt? War ich durchgekracht, ja, und hab mir auch leicht wehgetan, also keine Wunde gehabt oder nichts, aber war schmerzhaft und da ist mir dann auch nochmal klar geworden, okay, du musst aufpassen, wo du hintrittst, weil die ganze Bausubstanz fällt mittlerweile in sich zusammen.
Für eine Sekunde hast du dich schon in so einem Becken mit Haien gesehen, in das du runterfällst.
Ja, weiß nicht, vielleicht in eine Grube, ja, mit mutierten Riesenregenwürmern, die mir jetzt die Finger abbeißen oder so, ja.
Ja. Und wir standen da auch irgendwann in so einer riesen Sporthalle, in der es stockdunkel war fast. Da kam nur so ein bisschen Licht oben durch die Fenster. Und da standen so alte Gemälde irgendwie am Boden mit so irgendwelchen Sowjetzeichnungen von irgendwelchen Führern. Und wir haben so mit der Taschenlampe und mit den Handylichtern, Taschenlampen, da so ein bisschen reingeleuchtet. Und uns war plötzlich bewusst, boah, das ist eine riesen Sporthalle. Stockdunkel.
Ja.
Verlassen. Modrig. Krass.
Richtig krass.
Besonders krass war diese alte Schule oder was das war, in der wir waren.
Die Grundschule. Die war richtig krass. Und also da hingen zum Teil noch Schulbücher, waren in den Zimmern gelegen. Also da sieht man wirklich, die Schüler, die wurden während des Unterrichts von der Evakuierung überrascht, in Anführungszeichen, und haben einfach alle stehen und liegen gelassen. Da liegen Hefte rum, da liegen Bücher rum, da kannst du drin rumblättern, wenn du möchtest. Und da kannst du sehen, was sie als Hausaufgaben gemacht haben. Da hängen Zeichnungen und Ähnliches an der Wand von den Schülern, ja. Mhm. Und die Kantine, Meister, erinnerst du dich noch an die Kantine? Da war eine Sammelstelle für Gasmasken.
Oh, das wollte ich gerade erzählen, du Arsch.
Ja, bitte, ja. Dann mach weiter. Puh,
also wir kamen da in den Raum und da war so ein Haufen aufgetürmt. Der war halt bestimmt brusthoch. Ein Riesenhaufen von Gasmasken. Und du hast das aus der Ferne gar nicht gesehen. Du hast gesehen, da liegt irgendwas Komisches. Und dann kommst du näher und wenn du so 2 Meter davor stehst, siehst du, das sind Hunderte, wenn nicht Tausende Gasmasken, die da auf einem Haufen liegen. Das war echt unheimlich.
Das war richtig gespenstisch, ja.
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 Wieso liegt da so ein Riesenhaufen Gasmasken? Sollte also, man nicht meinen, dass die mitnehmen?
Der Guide hat gemeint, dass nach der Evakuierung die ganzen Helfer und die ganzen Lehrer und Schüler, die ja diese Gasmasken auch bekommen haben, die kannst du ja nicht dann einfach in die Mülltonne schmeißen und irgendwie auf die Mülldeponie schmeißen, weil die sind im Zweifel ja auch verstrahlt. Deswegen hat man gesagt, gut, die lassen wir jetzt einfach hier in der Sperrzone liegen. In der Schule wird eh nie wieder Unterricht geben. Mhm. Also lassen wir die einfach hier liegen. Wir haben sie einen riesen Berg gemacht, da hat jeder seine Gasmaske draufgeschmissen und da liegen die jetzt noch bis heute. Also wirklich ein einzigartiger Anblick. Ja.
Ich muss mal gucken, ob ich ein Foto davon habe, dass wir auch da auf Facebook und auf unserer Website posten können. Und dieses Hallenbad hast du schon angesprochen, das ist auch ein ganz bekanntes Bild aus Pripyat.
Ja.
Dieses verlassene, schon modrige halb zerstörte Hallenbad. An ganz vielen Stellen sind Scheiben zerbrochen und Türen und Wände eingeschlagen, wegen den Plünderern, die jahrzehntelang da noch durchgegangen sind. Oder auch, so meinte der Guide, dass da auch oft irgendwelche Jugendliche hingefahren sind und dann aus Langeweile da ihre Zerstörungswut freien Lauf gelassen haben. Und entweder sie wussten es nicht oder es war ihnen egal, dass sie dadurch eine Verstrahlung riskiert haben.
Ja. Ja. Also das Schwimmbad auf jeden Fall ein Highlight bei der Pripyat-Besichtigung. Vor allem die Atmosphäre. Wir waren irgendwann am Nachmittag da, so gegen 3 Uhr, und das Sonnenlicht hatte so ein ganz.
Es stand schon schief am Himmel, es war Mitte oder Ende September
und
sogar.
Man hat so halber in diesen kühlen Saal oder in diese kühle Halle reingeleuchtet, ja, mit dem leeren Schwimmerbecken, ja, das klar, kein Wasser mehr drin, gar nichts. Dieses leere Becken mit dem Schutt und Geröll außen herum, und da fällt dann dieses Sonnenlicht herein. Also es war schon krasser, ja, man muss sogar sagen, in einer abstrusen Art und Weise ästhetischer Anblick.
Ja, voll. Ja. Ich sehe gerade, du hast auf deinem Desktop gerade das Foto im Hintergrund laufen.
Ja,
dieses Becken, ein leeres Schwimmerbecken. Also da ging es halt echt 4-5 Meter in die Tiefe, und wir standen da auch ohne Absperrung, auch ohne Schutz.
Klar.
Es war nicht ungefährlich.
Klar.
Ja, das war alles so ein bisschen Guerilla-mäßig.
Cool. Ja, richtig. Also wie gesagt, du konntest ja jeden Raum erkunden, du konntest in jedes Zimmer rein, wenn du denn durchgekommen bist durch das Geröll. Und konntest da deine Fotos machen, konntest die Impressionen aufsaugen. Ja, echt sehr, sehr spannend.
Ganz bekanntes Bild von Pripyat ist auch dieses Riesenrad.
Ja,
da gibt es so einen Platz draußen, und da gab's früher so einen ganz kleinen Jahrmarkt mit einem Riesenrad, das halt auch komplett verlassen und schon halb verfault da steht.
Genau.
Das sieht so unheimlich aus. Also das wurde auch schon oft für Filme oder für Computerspiele, Stalker zum Beispiel, benutzt.
Genau, oder Call of Duty.
Ja? Kommt das da auch vor bei Call of Duty?
Ja, die Pripyat-Mission.
Also das Bild kommt bestimmt dem einen oder anderen bekannt vor, dieses vergammelte, alte Riesenrad, das da mitten in dieser zugewachsenen Stadt steht.
Hammer.
Hammer!
Du kommst da hin, und siehst diesen Jahrmarkt, das ist kein Jahrmarkt, wie man sich mit den hier in Deutschland vorstellen kann. Es gab eine Handvoll Attraktionen, einen Autoscooter, ein Riesenrad.
Ja, ganz billig.
Ein Karussell, halt, also 3-4 Attraktionen
so. Dorfjahrmarkt. So.
Aber der Jahrmarkt, der wurde da zu dem Zeitpunkt gerade aufgebaut für den Feiertag im 1. Mai. Ne? War der Jahrmarkt gerade aufgebaut gewesen. Bedeutet, sie konnten da die Fahrgeschäfte nicht mal in Betrieb nehmen, sondern die wurden ja dann von der Katastrophe überrascht.
Die haben das einfach stehen gelassen.
Und mussten alles stehen und liegen lassen. Ne? Und so ist dieser Jahrmarkt eben entsprechend auch noch anzutreffen. Inklusive einem Autoscooter, wo das Dach fehlt, wo du nur noch grob erkennen kannst anhand der Autos, die da drin stehen, dass das hier mal eine Autoscooter-Attraktion gewesen sein muss. Also es auch ein einzigartiger Anblick, ja, und das Riesenrad als Symbolbild dieser gesamten Attraktion.
Ja. Haben wir noch was Wichtiges zu Pripyat, oder verlassen wir Pripyat und gehen langsam auf die Rückreise?
Wir hatten die Grundschule, wir hatten das Schwimmbecken, wir hatten den großen Platz davor, ja, die Highlights, denke ich, hatten wir.
Ja. Es ist ein hammermäßiger Ort, um Fotos zu machen. Kann man nicht anders sagen.
Du kannst da die surrealsten Fotos deines Lebens machen. Also ich habe beispielsweise ein Foto gemacht. Vielleicht kannst du das auch hochladen, wenn du lustig bist. Da ist aus einer Trommelbremsenabdeckung. Ja, das ist, musst du dir vorstellen, ein rundes, metallenes Teil. Ist eine Pflanze rausgewachsen. Aus dem Beton. Also das Ding lag auf dem Beton, da war ein bisschen Erde drin, und da ist eine Pflanze rausgewachsen. Ja, also sinnbildlich
für die Natur schafft sich ihren Weg.
Richtig, genau. Sinnbildlich für die Natur erobert sich alles zurück.
Ja. Als wir dann auf dem Rückweg waren, wir sind in unserem Minibus dann wieder Richtung Kiew gefahren.
Ja.
Mussten wir natürlich wieder den Checkpoint passieren. An der Grenze des Sperrgebiets, und es musste natürlich passieren, wir wurden gecheckt auf Verstrahlung. Das war auch spannend.
Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass das passiert. Ich dachte, da fährst du einfach wieder wie du rein bist, so wieder raus. Aber nein, du wirst in ein Gebäude geführt an diesem Checkpoint. Und da musst du dich in irgendwelche ganz kuriosen sowjetischer Bauart von Gerätschaften reinstellen, die messen, wie viel Strahlung deine Kleidung aktuell von sich gibt.
Das war im Prinzip so ein Ganzkörper-Geigerzähler. Also ja. Man kennt das ja so im Freibad oder überall, wo man sich anstellt, wo es so diese Drehkreuze gibt. Die sahen so ein bisschen aus wie große Drehkreuze mit so einer Telefonzelle aus Metall, also so ein Kasten, in den man sich reinstellt. Und dann wirst du kurz gescannt, dauerte ein paar Sekunden und dann gehst du raus und dann leuchtet das Licht grün oder rot, wenn richtig. Ich das richtig in Erinnerung hatte.
Genau. Ja. Und wenn es rot leuchtet?
Dann hast du ein Problem.
Ja. Wir haben dann auch mal gefragt, was passiert, wenn du jetzt, wenn das Gerät rot ausschlägt, dann wirst du sozusagen an Ort und Stelle dekontaminiert. Bedeutet,
Dekontaminiert,
ja. Genau. Also dann wirst du nochmal in einer speziellen Untersuchung.
Genau, dann kommt einer mit einem Handgeigerzähler und guckt, wo an deinem Körper genau diese Strahlung aufkommt.
Genau. Und dieser Bereich deiner Kleidung wird dann entfernt.
Ja, also typische Orte an deiner Kleidung, wo das auftritt, sind wohl natürlich die Schuhsohlen und der Arsch, wenn man sich irgendwo hingesetzt hat. Und er meinte dann, es kann passieren, es passiert wohl eher selten, aber es kann passieren, dass wenn du zu hohe Strahlung an dir hast, dass du entweder deine Schuhe da lassen musst oder dass dir ein Stück von deiner Hose rausgeschnitten wird oder dass du deine Hose da lassen musst. Also, wenn du in der Unterhose aus Pripyat oder Tschernobyl wieder nach Hause kommst, dann weißt du wieso.
Richtig, ja. Genau. Und das Ganze machst du wie beim Reinfahren in die Sperrzone nicht nur einmal, sondern zweimal. Also beim äußeren Checkpoint hast du dann nochmal.
Stimmt, das mussten wir zweimal machen.
Ja. Und genauso wie die Strahlungsraten sich erhöhen, erhöht sich auch die Empfindlichkeit beim wieder rausgehen aus dem Checkpoint. Also die Zähler im äußeren Sperrgebiet sind nochmal empfindlicher eingestellt als die im inneren Sperrgebiet.
Ja. Finde ich auch komisch. Wieso kann man nicht beim ersten gleich super sensiblen abtasten? Ist doch Schwachsinn.
Na gut, es gibt vielleicht Leute, die kommen gar nicht erst in den zweiten Sperrgürtel. Mhm. Die musst du ja dann auch im Zweifel nochmal von ihrer Strahlung befreien.
Das verstehe ich trotzdem nicht.
Ja.
Wurst. Vielleicht hatten sie kein Geld, beide gut zu machen. Also, man stellt sich jetzt das so vor, Geigerzähler, Strahlung, als wären wir da in so einem Sci-Fi-Hightech-Gebäude drin gestanden. Ey, das hatte echt so den Charme von so einer richtig abgefuckten Jugendherberge. Die Militärs, wie schon gesagt, eher lustlose, müde Fettsäcke. Diese Alkoven, diese Telefonzellen, diese Geigerzähler, den hat man ja Alter auch echt angesehen. Die sahen total aus wie 30 Jahre alte Fahrräder. Das war alles so ein bisschen abgefuckt.
Ja.
Das hat aber auch so den Charme ausgemacht.
Das war dieser sowjetische Charme, ja.
Ja, das war so wie so ein alter sowjetischer Panzer.
Ja, Ostblock-Technologie vom Feinsten. Ja.
Durchgerostet bis zum geht nicht mehr, aber läuft und schießt.
Ja. Ich denke, selbst diese Geräte können schießen. Ja, sobald da das rote Lämpchen leuchtet, fahren die Gewehre aus. Ja.
Alles in der ehemaligen Sowjetunion kann schießen.
Ja, definitiv.
Ja, dann sind wir da rausgefahren, wieder aus der Sperrzone. Andi hat sein drittes Auge gecheckt nochmal.
Ja, es war immer noch nicht da.
Und dann sind wir zurück nach Kiew. Und waren dann auch ganz schön kaputt von dem Tag, weil viel rumgelaufen
ist. Ja, es war nicht nur die körperliche Strapaze, sondern du hast angemerkt, dass in diesem Bus jeder über das, was er gesehen hat, nachgedacht hat. Also es war eine Stille in dem Bus. Ich glaube, während der ganzen Fahrt über nach dem letzten Checkpoint bis nach Kiew rein, war eine Totenstille im Bus.
Auf dem Rückweg haben alle die Fresse gehalten. Ja. Lag so, ich sag mal, 30% an der Müdigkeit, weil es schlaucht halt auch, wenn du da den ganzen Tag unterwegs bist. Aber es war auch wirklich eine eher nachdenkliche Stimmung.
Also diese Eindrücke zu verarbeiten, das geht auch nicht innerhalb von einer Busfahrt. Also die haben uns, glaube ich, noch die ganzen nächsten Wochen intensiv beschäftigt. Also ja, sehr geiler Trip auf jeden Fall.
Ja, dann waren wir noch eine Nacht in Kiew, waren dann noch im Puff. Nee, wir hatten gar kein Geld mehr. Sowas.
Ja, ich musste ja die Polizei bestechen.
Ja, genau, wir mussten ja auf dem Rückweg nochmal die Polizei bestechen, wie wir am Anfang schon erzählt haben. Und dann ging es wieder zurück nach Hause.
Genau, Zwischenstopp nochmal mit Palinka in Budapest.
Oh Gott, ja, wir waren dann nochmal in Budapest, Zwischenstopp, mussten dann nochmal den selbstgebrannten Schnaps von deinem komischen Verwandten da saufen.
Durften. Du hattest das Privileg.
Komm, jetzt zum Schluss nochmal irgendeine ungarische Beleidigung. Oh. Was fällt dir denn noch ein?
Oh yes.
Irgendwas mit einem Affen gab's noch.
Mit einem Affen,
ne. Irgendwas mit einem vollgespritzten Affen.
Es gibt noch blasphemische Beleidigungen, die gehen in dieselbe Richtung wie das mit deiner Mutter. Bloß eben entsprechend, du spritzt nicht auf die Mutter deines Gegenübers ab, sondern auf den lieben Gott.
Haben die ungarischen Beleidigungen alle irgendwas mit Ejakulat zu tun?
Größtenteils, ja, mit Körperflüssigkeiten im Allgemeinen, so, ja.
Cool.
Ja, ja, die sind da relativ kreativ
ja.
Im Ausschmücken.
Super. Ja, gibt's noch was, das wir jetzt erzählen möchten? Irgendwas, das dir noch auf dem Herzen liegt zu unserem Ungarn-Kiew-Tschernobyl-Trip?
Also jeder, der ein bisschen Eier in der Hose hat, dem darf ich nur empfehlen, überlegt's euch, macht es mit, auf jeden Fall.
Das ist schon spannend, ja.
Es lohnt sich.
Aber es gibt, weil du jetzt gerade gesagt hast, Eier in der Hose, eigentlich muss man vor nichts Angst haben.
Nein.
Also natürlich komisches Gefühl und meine Mom und alle möglichen Leute haben vorher noch versucht, mir das auszureden. Du gehst nach Tschernobyl? Bist du irre? Aber es ist ungefährlich.
Absolut. Es ist ungefährlich. Also wie jetzt die politische Lage ist, ja. Weiß ich nicht. Das
gut, okay, dürft ihr
selbst entscheiden.
Ja, stimmt. Ja,
aber der Trip an sich war, gut, die Autofahrt nach Kiew war, glaube ich, gefährlicher als wirklich der Aufenthalt da, diese geführte Tour.
Also auch jetzt Tschernobyl. Also wie oft hören wir in den Nachrichten, dass irgendwelchen Touristen in der Ukraine was passiert? Ich weiß nicht, wann das letzte Mal war. Als Tourist ist man eigentlich relativ safe. Die größten Gefahren als Tourist sind, dir wird die Handtasche geklaut oder du bezahlst Wucherpreise für ein Steak im Restaurant in Kiew. Das sind die größten Gefahren als Tourist.
Ja, das stimmt. Wobei, das Steak war richtig gut.
Das Steak war sehr gut, aber auch nicht gerade günstig.
Nee, es war nicht günstig.
Ich bin mit falschen Erwartungen reingegangen. Ich dachte, das war vielleicht auch ein bisschen rassistisch von mir. Aber ich dachte, Billiglohnland, können wir mega viel saufen und fressen für wenig Geld. Pustekuchen.
Kannst du bestimmt, wenn du draußen in den Arbeitersiedlungen.
In den Käffern.
Ja.
Oder am Stadtrand. Aber im Zentrum drin, in Kiew, hast du Preise wie bei uns teilweise sogar noch mehr. Ja gut,
das waren noch die Touri-Meilen, wo wir
reinsetzen. Gut, wir waren halt auch an den Touri-Hotspots.
Ja,
also. Das muss man auch mal sagen.
Ja. Reden wir nicht um den heißen Brei rum, wir haben nichts mehr.
Wir haben nichts mehr zu sagen.
Ja.
Gut.
Also es gibt noch witzige Anekdoten, aber die sind jetzt dieses Podcast nicht mehr ganz würdig. Es gab in Tschernobyl eine Ausstellung über automatische, ferngesteuerte Maschinen, die den Schutt weggeräumt haben.
Ah, die Roboter! Die finde ich ganz gut. Lass die noch ganz kurz raushauen, diese Anekdote.
Ja, also in
Tschernobyl. Da wurden Roboter eingesetzt.
Ja, da wurden ferngesteuerte Maschinen eingesetzt, die in kürzester Zeit provisorisch sozusagen zusammengebaut wurden. Man hat eigentlich vorhandene Baumaschinen genommen. Und hat einfach
eine
Funksteuerung eingebaut, dass du die aus der Ferne steuern kannst. Und dann hat man diese Bagger und anderen Maschinen in den Reaktor reingejagt. Ja. Und
die haben dann da Schutt beiseite geräumt. Ja. Das ist auch schon ziemlich krank, dass die da auf die Schnelle in den 80ern irgendwelche Roboter zusammengebastelt haben.
Ja, die haben da ja auch teilweise dann Technologie von den Mondfahrzeugen, von den Sowjets.
Vom Lunokhod, war das nicht der Lunokhod?
Ja, genau,
einer der ersten Lunokhod, sowjetischen Weltraumbots.
Sehr gut, ja, genau. Von dem haben sie auch Technologie dann sozusagen einfliegen lassen und die dann verwendet.
Diese Fahrzeuge dein sehr gut war gerade so, als wäre ich ein Hund. Sehr gut, Fred.
Sehr
du
gut.
Du hast dir den Namen Lunokhod gemerkt.
Du hast jetzt einen Schluck von deiner Bacardi Cola verdient. Von einem
leckeren Getränk. Ja.
Genau, und das Denkmal der verlassenen Dörfer, der evakuierten und nicht mehr existenten Dörfer, war auch sehr spannend, wie ich finde. Man muss sich vorstellen, es war ein Fußweg, ein Pfad in Tschernobyl drin, in einer Art Park. Und da waren dann links und rechts die Ortsschilder aufgestellt, von den Dörfern, die evakuiert wurden und die heute faktisch nicht mehr existieren, weil die einfach dem Erdboden gleichgemacht wurden, auch wegen der Strahlung. Und da kannst du dann durchlaufen und dann hast du so auf eine Strecke von 200 Meter links und rechts jeweils im Meterabstand ein Ortsschild stehen, mit einer Ortschaft, die nicht mehr existiert.
Du hast echt noch eine gute Erinnerung an den Trip. Ich bin erstaunt, ich bin begeistert. Also das wäre mir jetzt spontan nicht mehr in den Kopf gekommen.
Ja, ja. Also wie gesagt, die Erinnerung und der Trip an sich, die haben mich stark geprägt seitdem, muss ich sagen. Also es war ein unvergessliches Erlebnis.
Und dann tut es nur eine emotionale Musik einblenden. Also es war auf jeden Fall ein ziemlich cooler und kranker Trip. Kann man jedem empfehlen. Tschernobyl macht's. Dann machen wir jetzt langsam den Sack zu.
Ja.
Ja, das waren die Kack- und Sachgeschichten. Heute mit mal einer anderen Folge, unserem kleinen Reisebericht Ferien auf dem Bauernhof in Tschernobyl. ja, schreibt uns doch gerne, wie euch diese Folge gefallen hat. Sollen wir für euch nochmal an irgendwelche lebensgefährlichen Orte der Welt fahren?
Also um mal eine Preview zu machen, ich werde definitiv nochmal nach Nordkorea reisen in den nächsten Jahren. Also da dürft ihr euch drauf freuen.
Das sagst du seit 10 Jahren.
Ja, und ich werde es machen. Okay. Mir hat auch keine Sorge geglaubt, dass ich nach Tschernobyl reise. Und
Coming soon, Nordkorea.
Ja.
Und ich muss dann auch noch mit, oder was?
Wenn du magst. Gerne.
Schreibt uns, ob euch diese Folge gefallen hat. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Hörer, der eine ähnliche Reise gemacht hat oder vielleicht auch in Tschernobyl wart. Bleibt sauber, vor allem was Strahlung angeht. Keiner macht den Drogen. Und das schneiden wir auch aus. Und genau. Ja, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Abonniert uns auf iTunes. Empfehlt uns weiter die Kack- und Sachgeschichten. Verfolgt uns auf Twitter und Facebook. Hashtag Kack und Sach. Und ja, immer schön kack- und sachlich bleiben. Andi und Fred sagen Tschüss. Was auf Ukrainisch Tschüss heißt oder so?
Nee, ich kann nur guten Tag sagen.
Dobre dien. Irgendwie sowas.
Ja, das kannst du vielleicht am Anfang reinschneiden.
Dobre dien.
Dobre dien.